Servus und hallo, Philipp bei Fellgeflüster.
Servus, grüß euch.
Magst du mit deiner Aufnahme starten? Ist immer ein Highlight.
Ja,
servus Philipp.
Servus.
Ja, liebe Fellflüsterer und Fellflüsterinnen, wir haben heute wieder einen Gast, einen sehr, wie sagt man da, umtriebigen Gast haben wir heute, würde ich sagen.
Philipp Reiter. Social-Media-leistigen Gast.
Nein, also...
Nein, mich gibt es als echte Person auch.
Das stimmt.
Ich bin ja, nicht nur in Social Media präsent. Ich bin da so viel umeinander. Mich gibt es nicht nur in der digitalen Welt, sondern auch in der realen.
Real, quer durch Europa bei allen namhaften Veranstaltungen und wo irgendwo der Rach aufgeht, hätte ich fast gesagt.
Wo sich was rührt.
Ja, genau. Ja, jedenfalls, vielleicht können wir dich kurz vorstellen, Philipp. Erzähl mir ein bisschen was von dir. Ich weiß gar nicht, wie ich dich beschreiben darf. Irgendwie reisenden, fotografierenden Abenteurer.
Ja, aber es wäre jetzt interessant, wenn ihr mich beschreibt, weil ich weiß ja, wie ich mich beschreibe.
Ah, okay. René.
Ich beschreibe den Philipp als, was hast du jetzt? Was hast du?
Nix.
Sorry. Der Max ist so nervös. Fellflüsterinnen, wir recorden heute das erste Mal remote und hoffen, dass alles klappt. Ich fahre fort mit dem Philipp.
Ja.
Für mich ist der Philipp ein mega cooler, projektbegeisternder Mensch, der einfach nur geile Sachen treibt. Egal ob auf Skiern oder eigentlich besonders auf Skiern. Und auch in der Sportwelt mit Fahrrad, kann man auch sagen, Philipp, wenn auch selten, aber manchmal auch mit Fahrrad und natürlich auch in der Laufszene und mittlerweile auch im Alpinismus fast schon.
Definitiv.
Das ist meine Beschreibung.
Ja, da ich so mitgehe, irgendwie so auch, jedes Mal, wenn ich mir denke, das war eine coole Idee, das könnte man mal machen, dann ist das Erste, was ich tue, mal schauen bei dir, ob das der Philipp nicht schon irgendwie gemacht hat. Und irgendwie dadurch, dass man es ja also ja, so quasi Freunde von Freunden, du bist ja ein guter Freund von Martin und der Martin ist ja ein Freund von uns und so halt, kriegt man auch recht viel mit und er hat tausende Geschichten halt einfach.
Background-Stories.
Ja, genau. Zum Beispiel, an Chris kennst du ja, oder? Und mit dem, ja, was die Aschi sieht, und der hat schon gesagt, an Philipp, den habe ich so gestresst, dass er meinen Helm aufsetzen muss, bis er es dann gemacht hat, weil er schon nervös war, wenn er mit mir Skitour gegangen ist.
Ja, ja, aber das mit dem Thema Helm macht ja tatsächlich Sinn. Also es ist ja außer Frage, dass es beim Skitour gehen Sinn macht, einen Helm aufzusetzen. Es ist halt echt so, bei mir hat sich das so eingeschliffen, dass ich tatsächlich erst dran denke, einen Helm mitzunehmen, wenn andere Leute auch einen Helm mitzunehmen. Nach wie vor ist es noch so. Ja, also wir sind damals einfach nur mit Stirnbandl gegangen und dann halt die Hauben auf und so haben wir das halt schon jahrelang praktiziert. Und der Helm, der muss sich erst einbrennen, dass das zur Standardausrüstung dazugehört, beim normalen Skitouren. Wenn es alpiner ist, dann macht es eh außer Frage, aber sonst, ja.
Es war jetzt gar kein Vorwurf oder so, es war nur einfach eine Anekdote, was man gerade
erzählt. Nein, ich habe das Gefühl gehabt, ich muss es erklären, weil es macht ja wirklich Sinn. Und ich ärgere mich jetzt mal selber, wenn ich es nicht dabei habe, weil ich mir denke, naja, und gerade zumindest hier bei uns war der Winter durchwachsen. Also ja, und wenn da doch die Stornel rausstehen, dann macht es noch mehr Sinn.
Ja, absolut. Ja, wie hat es jetzt unsere Beschreibungen gefunden von dir, Philipp?
Ja, doch. Ich glaube, das, was man so sieht, ja, das, was man so offensichtlich sieht, das hat es gut gesagt. Durchs Deutsche, wenn wir mich selber beschreiben. Also ich komme aus Reichenhall ursprünglich, bin in München geboren, bin in Reichenhall aufgewachsen, also gerade im Südzipfel der Bundesrepublik.
Da habe ich mich echt oft gefragt, wieso wir Österreicher das nicht einmal annektiert haben, weil es ist ja echt so unlogisch, dass das nicht Deutschland ist.
Deutschland gehört.
Es war sicher mal irgendwelche Hallgrafen oder so von Salzburg dabei, ganz sicher.
Ja. Okay. Ja, eigentlich nicht so wichtig, aber ich habe mir jetzt wieder mal auf der Karte nur geschaut, weil ich gerade so eine Serie geschaut habe über halt so über Weltkrieg damals. Und da habe ich mir das auf der Karte nur geschaut,
das quasi Ektor.
Ja, auch mit Berchtesgaden, wo der Adlerhorst war. Egal.
Also geschichtsträchtig ist auf jeden Fall die Location. Jetzt nicht unbedingt positiv geschichtsträchtig, aber da kann man jetzt auch nichts dran ändern.
Ja, nur ganz kurz, weil jetzt sind wir schon zweit. Wie schräg ist der Ort in Berchtesgaden? Da gibt es ja den Original Adlerhorst, wo eine Straße aufgeht, wo dann ein Lift im Berg ist. Das weiß ich seit 2 Tagen.
Ja, das ist Kirchsteinhaus. Und es ist so, weil wir ja einen Skitouren-Podcast machen, das ist die erste Skitour, die im Berzgorner Land geht, im Herbst. Weil diese Straße, die ist quasi da wirklich hochgebaut worden und da reichen ja 5 cm, 6 cm Schnee, damit man da runterfahren kann. Jetzt ist es bei uns die erste Skitour.
Nein, überhaupt.
Geil, geil.
Ja. Geil. Ja, das ist der Kirchstein. Nachher geht keiner mehr den Kirchstein, weil es ist völlig uninteressant, weil diese Straße geht 7 Kilometer, 700 Höhenmeter geht man da hoch, aber es reicht eben minimale Schneeauflage.
Und das ist natürlich smart.
Okay. Ja. Also wenn man ganz heiß ist und wenn man es immer da baut, dann geht man einen Kehlstein.
Ja, geht man einen Kehlstein. Wenn man sagt, okay, die alten Ski plus, es ist dekorativ weiß, ist gleich Skitour, ist gleich Kehlstein.
Ja. Ja, das muss ich jetzt gleich in meinen Wortschatz aufnehmen. Dekorativ weiß, das ist so eine schöne Umschreibung.
Ja, aber das war ja heuer bei uns zumindest, war ja das Bild, dekorativ weiß. Mm. Das ist ja genau treffend so beschrieben, wie es war.
Ja, voll. So halt, ja.
Schaut schön aus, aber bringt nichts.
Ja, so. Ja. Anachronikova.
Ja, ja, voll. Genau, also da komme ich her, aus Reichenhall. Und ja, ich habe vor, mittlerweile ist schon, ja, 2017 habe ich mein erstes Skirennen, 16, 17 habe ich mein erstes Skiturnrennen gemacht. Also ist noch nicht 20 Jahre her. Oh,
nicht so lange her.
Jetzt sage ich nicht 16, 17, 2007, 2008.
Ah,
so.
Okay.
Jetzt ja, ist es 10 Jahre mehr. Ja, nein, es ist bald nicht ganz 20 Jahre, aber es werden dann irgendwann auch mal 20 Jahre, ja. Und da haben wir angefangen und das war eigentlich ganz cool, weil wir, da war so eine ganz illustre Gruppe, Josef Rottmoser, Anton Palzer, Cornelius Unger und das sind, haben wir halt angefangen dazu mal, wo quasi dich die Leute noch angeschaut haben und die vom Lift runtergejubelt haben, dass da jemand hochgeht, das ist ja heutzutage undenkbar. Das muss man sich vorstellen, du gehst die Piste hoch und die Leute schreien von oben, ey, super cool, du gehst da hoch. Jetzt ist es komplett das Gegenteil, was sind denn für Idioten, die machen uns die Piste, verstopfen die zäunen nichts und so weiter. Ganz mal war es noch anders. Und dann sind wir da hoch und da haben wir echt eine coole Gruppe gehabt und haben angefangen halt so europaweit zu rennen, von Rennen zu Rennen zu tingeln. Mhm. Und das war insofern auch spannend, weil ja, der englischen Sprache war keiner es war niemand so eloquent in einer anderen Sprache, außer unsere Sprache. Und dann musste ich ja mal mit dem Italiener unterhalten oder am Spanier oder beim Race Briefing. Gut, das ist nach wie vor noch das Problem in Frankreich. Da bist du mal komplett außen vor, da verstehst gar nichts. Die reden eine Dreiviertelstunde und du kriegst nur mit, was du auf den Bildern siehst. Und es war halt auf jeden Fall spannend, uns diese Welt so zu erarbeiten und zu erleben. Ja, und es war, wie gesagt, dazu mal noch echt anders. Da gab es auch bei Weitem nicht irgendwelche Strukturen. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, wie ich bei der Weltmeisterschaft war, in 2008 in Chauperie. Da hat mich die Mama da an der Autobahn irgendwo abgegeben und dann hat er mal einen Trainer gehabt vom DRV. Und der Typ hat halt so ein Totenkopf-T-Shirt angehabt, exploited. Und meine Mama hat schon so gedacht, Alter, was gebe ich da meinem Wurm eine Woche ab? Was ist denn das für? Hinten ein Kofferraum aufmacht, lauter Bier. Ich dachte, was ist denn das? Aber es war wirklich eine komplett andere Welt. Und dann, Chambéry war auch interessant, das war die erste WM. Und da hat man mit dem Lift sind wir quasi von Rennstätte zu Rennstätte, also voll grün. Ja, grün mit der Seilbahn auf jeden Fall. Konnten wir von Austragungsstätte zu Austragungsstätte. Und dann haben wir halt eine 7-Tageskarte, Skitageskarte bekommen. Und die haben wir halt vollgas ausgenutzt. Gell? Wir waren halt am Tag vom Vertikal, waren wir halt Powder-Skifahren. So richtig, Buckelpiste und Ding. Ja, weil es war halt so, jetzt sind wir da, wir machen jetzt keinen Rest-Day. Das ist ja völlig Quatsch. Also es war ein kompletter anderer Ansatz. Es war überhaupt nicht professionell. Es war einfach nur... Du hast eine gewisse Leistung gebracht und dafür bist du halt mitgenommen worden. So, und das war der Ansatz. Du bringst Leistung, um Dinge zu erleben. Also, irgendwo hinzukommen. Und das hat halt der DRV erzeugt und da haben wir halt Gas gegeben. Ja, und das war nicht so die Anfänge dieses Skitouren-Rennsports. Und auch, was jetzt halt Schuhwahl oder Material betrifft, das waren ja selber gebaute Schuhe. Also man hat sich quasi Komponenten, die halt am Markt waren, irgendwie zusammengebaut. Der war der Sportdirektor beim Reichenhall. Der war der Bastler. Der hat ja dann irgendwelche Carbonplatten eingelegt und haben es angefangen, Schäfte zu durchlöchern, damit es halt möglichst leicht wird. Das Problem war halt, von 10 Rennen hast du nur 2 gefinisht, weil irgendwas im Material gefuchst hat.
Also, auch
ganz wilde Sachen, aber das war halt das Bild von damals. Ja? Und das ist schon interessant, wenn man sich so die Entwicklung in diesen 15, 16, 17 Jahren so anschaut, wo wir halt jetzt sind und wo wir dann 2026 hinkommen, dann ist das olympisch. Und ja, es war cool, irgendwie so diese Anfänge so mitzumachen. Also jetzt bin ich aber sehr, sehr weit, habe ich ausgeholt. Ich habe eben relativ lang diesen Wettkampfsport gemacht.
Aber ganz kurz, Philipp, du bist ja vorher wahrscheinlich auch schon Skitour gegangen, oder? Wirst du da
gefahren? Ja, ganz normal, mit den Eltern.
Ja?
Ja, genau. Also mein Papa kommt aus Reichenhall und der wollte halt, dass die Kinder das auch so erleben können. Und dann haben wir halt das Family-Wandern und Klettern und Radfahren und Skitouren. Und Skifahren sind wir gegangen, ganz normal, ohne irgendwelche Wettkampfambitionen, einfach gerade raus. Okay. Genau. Ja. Und das ist schon cool für die, also wenn du Kind bist, dann merkst du das ja gar nicht so. Aber das ist schon im Nachhinein den Aufwand, den sich die Eltern mit 3 kleinen Kindern angetan haben, das ist schon enorm. Ja, also gerade beim Skifahren oder Skitouren, dann ist kalt, du musst bisschen, du hast Hunger und das. Aber im Nachhinein bin ich so dankbar, weil du hast einfach das von klein an hast du das einfach gemacht. Und gerade das Skifahren. Ich habe doch einige Bekannte und Späzel, die halt das viel später erst gelernt haben. Und jetzt habe ich es auch nicht ganz, ganz, ganz früh gelernt. Gell? Wenn ich mir einen Palzadoni dir anschaue, die waren immer ein bisschen besser auf dem Ski gestanden. Also je früher du das machst, desto sicherer bist du einfach mit den, Sportgeräten. Und das ist wirklich, also im Nachhinein ist mir echt dankbar. Und das ist was du nie wieder aufholen kannst, egal wie hart du trainierst. Also das geht nur bis zum gewissen Level.
Ja, ja. Ja, stimmt schon. Glaube ich. Also ja, ich habe eine kleine Tochter, die steht auch auf die Fliege. Ja, die ist schon anderthalb.
Ja.
Cool. Nein, das ist gut. Das ist echt gut. Ein bisschen rumrutschen und ein Gefühl für die Balance, keine Angst.
Ja.
Die Kinder haben ja keine Angst. Also sehr wild, Schanzen springen und Ding.
Ich glaube, dass der nächste schon abgeht. Ja.
Mhm. Wann bist du dann eingestiegen, Philipp, ins Game vor die Rennen?
2007, ja, sowas. Ja, ich glaube, 2007 war der erste. 2007, da war der Götzschenfuchs hier bei uns.
Ja.
Wahnsinnsrennen, Wahnsinns-Event. Müsst mitmachen. Also ich habe irgendwann mal die Ausschreibung gelesen und dann habe ich zu Mama gesagt, ja, ich würde da gerne mitmachen, das darf mich interessieren. Dann hat sie gesagt, ja, aber da müssen wir trainieren. Einfach so mitmachen, das funktioniert auch nicht. Also 700 Kilometer. Der hat gesagt, nein, da müssen wir trainieren. Da sind wir ein- oder zweimal die Woche sind wir dann auf diese Skipiste, wo das Rennen ist, ein Pistenrennen. Und dann bin ich halt da hochgeknüppelt, halt in meinem Stil so. Und halt dicke Jacke aufmacht und keinen Rucksack und die Felle halt irgendwie hin. Und danach sind wir beim Bäckerei Neumeier. Ich muss jetzt auch noch mal Werbung machen in Bayerisch-Bayern, die beste Bäckerei in der Gegend. Da gehe ich immer noch ganz gerne. Sind wir nachher quasi als Belohnung dann vorbeigefahren. Ich habe was ausgesucht. Und da war halt der Renntag. Und ich war jetzt da nicht der Überflieger und hätte jetzt brutal gewonnen. Aber was cool war, das war Leute zu überholen, die eine bessere Ausrüstung hatten. Weil ich hatte die Ausrüstung von Papa, weil du investierst jetzt nicht gleich für dein Kind irgendwie in die Rennausrüstung, wenn es gar nicht weiß, ob das überhaupt hängen bleibt und ob es gefällt. Ja. Und ich bin halt mit die Ski von Papa gegangen. Das waren dazu mal so gelbe Fischer, also so gelb-grüne. Und so richtig normale Ausrüstung halt. Und dann bin ich einfach vorbeimarschiert und die Leute mit den Carbon-Schuhen. Und das hat mir voll taugt. Ich habe schon relativ schnell verstanden, dass das Material gravierend die Leistung beeinflusst und einfach so, es ist mir egal, auch wenn der mehr Geld hat und das kauft, ich bin trotzdem stärker.
Es ist
das war cool. Und dann hat dort an der Siegerehrung, das ist ja die Siegerehrung vom Dorf, vom Landkreis, von überregional, wenn man so in so einer Wirtschaft sitzt, also jeder geht schlussendlich mit einem Preis raus. Und dann hat der Martin Dufter, der dann auch das sehr zusammengehalten hat und gefördert hat, hat mich halt gefragt, vom Riebsport auch, der damals immer da gearbeitet, der hat gefragt, hey Philipp, so in nächste Woche hätten wir noch ein Rennen, ein Gennerstier. Hättest du nicht Lust mitzumachen? Und ich immer denke, jetzt bin ich ja trainiert, ist doch Berek, da mache ich auch noch mit. Und dann sind wir da relativ schnell in diese Gruppe reinkommen. Da waren wir im Skit, dazu mal gab es noch das Jugendcamp in Braxmar. Da haben sich quasi
ums Eck.
Mhm. In eurem Braxmar.
Nein, so weit da die nicht gehen, aber jetzt bei uns ums Eck.
Ja, da haben sich vor 50 Jahren schon große Dinge haben sich da getan. Internationales Jugendcamp, da sind die Slowenen, die Slowaken, die Österreicher, die Deutschen, die Italiener sind da zusammengekommen, so kleine Stopseln, und dann gab es halt Lawinenübung, Materialkunde, kurzes Rennen, und da war immer echt ein ganzes Wochenende. Und das hat dazu mal der Karl Posch mit Dufter Martin organisiert, und das war echt cool, gell? Das waren so die Anfänge von dem Ganzen. Also man wurde quasi herangeführt in eine noch nicht wirklich existierende Sportart.
Das stimmt allerdings, ja. Aber hast du das Gefühl, dass es in die Westalpen schon gegeben hat? Weil man hat ja, jetzt hat man ja das Gefühl, dass es in die Westalpen ausgeprägter ist.
Das sind bei vielen Wettkampfsportarten. Wenn ich ins Trailrunning schaue, ist es auch so.
Ja, also stimmt allerdings. Ja.
Grundsätzlich ist bei uns, also klar, Alpinskifahren in Österreich, aber wenn Sie im Deutschsprachigen haben, ist halt Fußball existent und Tennis und Formel 1. Also diese ganzen Randsportarten haben niemals annähernd nur prozentual oder Promille-Bereich diese Relevanz. In anderen Ländern ist es schon anders. Das sind halt die Leute grundsätzlich auch sportbegeisterter, egal für welchen Sport. Und das merkt man ganz stark in Italien, in Spanien und in Frankreich.
Ja, in Norwegen sind ja, oder in Norwegen mit den Longlauf-Sachen,
ist auch,
das sind ja richtige Volksfeste.
Ja, und das hat man halt bei uns wirklich nur bei diesen Hauptsportarten. Und die waren damals, waren schon so Rennen wie die Pyramente oder so, die schon viel länger entwickelt, die haben schon einen viel größeren Status gehabt. Und ich denke schon, dass das abfärbt und mehr Leute auch dazu gebracht hat, weil es halt so Leuchttürme in der Eventlandschaft waren. Bei uns waren es eine Handvoll Rennen. Wobei man auch, das ist auch was, wenn man jetzt diese Entwicklung sich anschaut, das ist ja ganz interessant, das Skitouren gehen, das wächst ja nach wie vor. Das ist total cool, das ist total in, das machen mehr und mehr Leute. Wenn ich mir die Rennen und die Wettkampflandschaft abfahre, habe ich einen gegenteiligen Verlauf. Das nimmt ab. Ja, Rennen nehmen ab. Teilnehmerzahlen, selbst von Rennen, die einen Namen haben, die bekannt sind, nehmen ab. Wieso das so ist, ist echt schwierig. Ich habe mich das schon oft gefragt, weil normal, wenn mehr Leute den Sport machen, gibt es auch mehr Leute, die diese Wettkämpfe machen. Beim Skitouren ist das nicht so.
Aber da habe ich eine Theorie dazu, weil genau das habe ich mir jetzt auch mal gedacht. Ich glaube, ich habe vor 2 Jahren oder so beim Rofan Nachtaufstieg mitgemacht und war eigentlich gut bei 800 Höhenmeter. Nein, 900 Höhenmeter. Und ich glaube, ich habe 48, 49 Minuten gebraucht für 900 Höhenmeter. Wo ich mir denke, okay, fast 1200 Höhenmeter die Stunde. Schon gescheit. Für mich, ich war sehr zufrieden. Ich habe gefunden, das war eine gute Zeit.
Ja.
Und ich war unter den letzten 10 von 60. Und irgendwie ist das halt so spitz einfach, oder?
Ja, voll.
Weil so also bei einem Radlrennen, ja, da hast du halt immer noch einen, der was hinter dir ist. Ja. Aber wenn du halt bei so einem Skitourenrennen, ist einfach die Fanatendichte größer. Oder ich weiß nicht, wie es sagen soll.
Ja, schon. Das ist sehr spitz. Das ist nicht breitensporttauglich. Ich weiß nicht, ob es da zu viel Wettkampf ist und zu wenig nachher zusammensitzen und Bier trinken. Also zu sehr dieses Community. Es ist echt schwierig. Und was halt schon, das hatte ich halt dazu mal, was ich vorher gesagt habe, es ist schon noch sehr materialabhängig. Ja, du weißt auch, wenn du mit normalen Tourenausrüstung gehst, dann funktioniert das einfach nicht gescheit. Da kommen die Leute am Material am Fuß für 5.000 Euro.
Ja,
das stimmt. Ganz, ja. Vielleicht 3.000 Euro. Also 1.000 Euro Ski, 2.000 Euro Schuhe, 600 Euro Bindung und dann nochmal 200 Euro Felle. So. Und das ist halt schon, glaube ich, ein bisschen abschreckend, weil dieser Gap auf einmal so groß wird. Ja? Und das ist aber total schade, weil man darf ja nicht nur rennen, also das wisst ihr ja auch, klar, man geht schon gemeinsam Skitour, gerade wenn es im Gelände ist, aber so im täglichen, im Alltag, unter der Woche, dann gehst du da die Piste hoch, gehst da allein deine Skitour, weil es halt auch zeitlich irgendwie schwierig ist, alles zu kombinieren, mit Familie, mit Job und das und das und das. Und diese Events, die bündeln ja die Leute. Das sind ja eins von den wenigen Gelegenheiten, wo man mal die Community trifft. Andere Leute, die man halt vielleicht sonst nur auf Strava sieht oder mal am Parkplatz. Aber da kommt man dann zusammen, hat man Zeit, sich auszutauschen, zusammenzusetzen, ein Bier zu trinken. Aber dass das bei diesen Rennen überhaupt nicht so angenommen wird, ist echt interessant.
Ja, vor allem, weil wir in Trailrunning, wenn wir gerade wieder zurückkommen, genau das Gegenteilige haben, oder?
Ja.
Ein Rennen nach dem anderen und die Community wächst und wächst und wächst
bei den Rennen. Stimmt, da gibt es jetzt ja noch mehr Rennen und überall schaffen sie es ausverkauft sein.
Und das wird dann klar, immer noch professioneller dazu noch, das kommt auch noch dazu. Das ist das Interessante, dass eigentlich da genau umgekehrt ist. Das ist.
Aber wieso?
Ja, ja. Ja gut, beim Training hast du schon die Komponente Material. Ja, oder laufen kann jeder. Allein Skifahren, das ist bei uns, für mich ist klar, jeder, der hier wohnt, kann Skifahren, aber dem ist ja gar nicht so. Es gibt ja genug Leute, die oder sich das nicht zutrauen. Auch wenn sie es könnten, die haben da Angst, die fühlen sich unsicher und beim Laufen, ja, dann wandert der Held wieder oder marschiert er wieder runter. Das kriegen wir schon, das kriegt man eher hin. Aber das ist, glaube ich, schon eine Komponente. Aber nichtsdestotrotz, Skitourenrennen, das stirbt irgendwie aus. Obwohl es, das ist ja das Paradoxe, obwohl es jetzt endlich olympisch ist.
Ja, aber das ist auch interessant, weil ich habe mich früh lang gefragt, wieso machen die einen Sprint olympisch? Das ist ja quasi die jüngste Disziplin eigentlich.
Ja, also ich glaube, jeder, der Skitourenrennen vor 25 Jahren gemacht und jetzt nicht mehr existiert, der wird sich im Grab umdrehen und mit Händen und Füßen schlagen, weil das, was jetzt die Repräsentation unseres Sportes ist, ist absolut nicht unser Sport.
Eigentlich
nicht. Überhaupt nicht. Das liegt einfach an der Medialisierung oder der Möglichkeit der Medialisierung. Individuell im Gelände mit rassigen Abfahrten, mit Tragepassagen am Grat, das ist nicht wirklich medialisierbar.
Ja, leider, aber das ist halt, ja gut, das, wenn das wer weiß, dann weißt das eh du. Weil wenn das wer vermedialisieren kann, dann seid's ist es eigentlich.
Also der Aufwand, sowas zu machen, ist für den Outcome nicht, das steht in keinem Verhältnis. Vielleicht kommen wir irgendwann wieder zurück, aber das Ganze passiert halt jetzt im Stadion. Ja, da kann man zuschauen, im Endeffekt ist es wie ein Langlaufsprint oder wie ein Biathlon. Nur, dass halt ein bisschen andere technische Voraussetzungen sind. Das ist halt, was ich vorher gesagt habe, manche Entwicklungen sind unaufhaltsam und das, da kann man jetzt auch nichts mehr machen. Es geht halt quasi in diesem Profisport, das geht halt wirklich auseinander zu dem, wie der Massensport ist und wie die ursprüngliche Herangehensweise an den Sport war. Also das ist ja auch was, Skitouren gehen, also wenn man jetzt ein bisschen zurückdenkt, das waren die Berggeher, die konnten halt im Winter nicht mehr auf ihren Berg gehen, weil zu viel Schnee ist. Ja, und dann haben sie halt die Ski genommen und sich die Felle dran geschnallt. Das ist ja die ursprüngliche Idee, wie so Skitouren gehen entstanden ist. Und da jetzt haben wir einen Sprint, der 2-Minuten-Runde ist, mit Tragepassage durch Tore durch. Das ist so weit weg von dem. Das ist, im Endeffekt wurde ein neuer Sport kreiert, in meiner Meinung nach. Okay. Und ich bin gespannt, wie weit das auf den ursprünglichen Sport abfährt oder zurückfährt, wenn es dann soweit ist, 2026. Es ist auf jeden Fall spannend, das zu beobachten. Und ich weiß halt auch von Funktionärseite, von Leuten, die diesen Sport aufgebaut haben, gelebt haben, gepusht haben. Jetzt ist es endlich soweit, das große Ziel Olympia ist erreicht und die Enttäuschung ist im Endeffekt riesig groß.
Ja, eben. Das Unsich hat man es einfach gelassen.
Ja. Ja. Ich glaube, im Nachhinein ist es echt so. Ja, aber dafür ist halt Olympia. Ich meine, für einen Einzelsportler, der da mit ist, der kriegt dieses ganze Flair mit. Der kriegt alles mit. Der ist da Team Österreich, Team Deutschland, im olympischen Dorf. Ist auch mega. Ja, du kannst es immer von zwei Seiten sehen. Also, aber ich glaube, vom Sport selber tut es nicht gut.
Ja. Aber ist ja krass, ich habe dann auch gelesen, wieso nicht zumindest der Vertical olympisch geworden ist. Und das ist einfach, weil die Einstiegshürde zu niedrig ist, weil dann einfach Leute, die gar nicht Skifahren können, die könnten sich auch Ski an den Fuß schnallen und dann auf beim Vertical mittun. Voll. Und ist ja tatsächlich so, dass es einige Trailrunner gibt, die da so in tirolische Verticals gewonnen haben und jetzt vielleicht nicht die besten Skifahrer sind.
Soll vorkommen.
Ja, nein, also gar kein Angriff jetzt, aber ist jetzt, ja eben.
Nein, absolut. Ich meine, da ist halt echt die Frage, wie attraktiv ist das? Ja, du bist nachts unterwegs, eine steile Eispiste mit die Ski hoch. Also irgendwo muss es ja auch Spaß machen. Also nicht nur der bekannte Typ 2 Spaß, sondern auch so, wenn man es mal so ganz neutral betrachtet, so fragwürdig.
Ja, da kann man ewig philosophieren, glaube ich. Wir sind wahrscheinlich einer Meinung.
Auf jeden Fall, das war ein sehr solider Start.
Ja, warte mal, wie vom X ins Tausendste
kam.
Toll.
Aber Philipp, okay, dann.
Ich war ja noch bei deiner Vorstellung.
Ja, genau, ich sage, das war ein sehr, sehr solider Start, Philipp.
Warum sind wir mit der Vorstellung fertig?
Nein, ja, eben was, das. Was ich noch so mache, wäre vielleicht interessant. Also nicht, wo ich herkomme, sondern.
Wollte dem gerade anschneiden. Du bist momentan jetzt Fotograf, Philipp.
Ja, wir brauchen jetzt die Brücke dazwischen.
Die fehlt jetzt, aber ist egal.
Ja, nein, die schlagen wir jetzt nicht schnell.
Okay. Ja, sag.
Also, aufgewachsen, Berchtesgadenerland, Bad Reichenhall, Skifahren gelernt mit der Familie, Skitouren gehen, etc. Dann irgendwann in den Rennsport reingekommen. Und dann hast du den ja irgendwann wieder lassen. Und wie ist dann weitergehen wir zu dem, wo wir jetzt sind?
Ja, also ich habe dann angefangen mit dem Sommersport, weil wir halt gemerkt haben, dass wir im Sommer was machen müssen, um wenigstens fin Winter fit zu werden. Also ganz einfach, so war so, okay, wir müssen trainieren. Was machen wir? Ja, wir gehen mit den Stecken am Berg hoch. Das ist heute das Nähersten am Skitouren gehen.
Okay.
Dann sind wir wieder runtergegangen. So. Und irgendwann bin ich also so am Weg mit meinen Stecken und gehe mal Ski da hoch und hat mich einer überholt, laufend, ohne Stecken. Und dann haben wir gedacht, das ist das nächste Level, gell? Also, wenn ich jetzt quasi mich weiter verbessern will, dann muss ich auch das nächste Level erreichen. Sprich, die Stecken weg, zumindest was bergauf geht, und dann mal laufen probieren. Und ihr wisst es selber, das Berglaufen ist brutal hart. Also, und einfach von der Pumpe her, von die Haxen her, und dann kommen noch Treppen und dann explodierst. Und ich hab da angefangen bei unserem kleinen Gipfel an Dötzenkopf, der ist so 450 Höhenmeter. Und mein Ziel war durchlaufen. Also nicht stehen und nicht gehen, sondern laufen. Und der hat halt auf 1, also knapp 2 Kilometer eben diese 450 Höhenmeter. Das ist ziemlich steil, viele Stufen. Und am Anfang wäre das fast nicht gegangen. Dann bin ich auf der Stelle gelaufen, weil ich wollte ja nicht aufhören zu laufen. Habe geschaut, dass der Puls wieder runtergeht und weiter. Und dann macht man das halt öfter und dann steigert sich halt die Strecke. Es wird länger, es wird weiter. Und dann bin ich zum Trailrunning gekommen. Und das war ja dazu mal auch so ähnlich wie das Skitourengehen zu Beginn. Das war ja auch ein Sport, der überhaupt nicht existiert hat. Ja, es gab die Bergläufer, die halt hochlaufen und auch Rennen machen, mit der Bahn wieder runterfahren. Aber dass einer mal runterläuft, Vollgas, das ist immer noch so, oder selbst in der älteren Zielgruppe oder in der älteren Bergbewohnerschaft ist es immer nur, am Berg läuft man nicht. Hat sich so eingebrannt, am Berg läuft man nicht. So, jetzt kommen die Trailrunner, die sagen ja, wir laufen überall, auch bergab. Und das habe ich dann relativ intensiv betrieben. Liegt auch ein bisschen daran, ich hatte Probleme mit der kalten Luft, habe so ein Belastungsasthma bekommen nach einigen Rennen, habe dann tatsächlich auch so eine Ausnahmegenehmigung bekommen mit einem Spray und hat aber, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich würde jetzt da ersticken. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass mit diesem Spray irgendwas hilft. Ja, das war so nachher, dass ich quasi nach so einem Rennen 2 Tage lang eigentlich gehustet habe, weil diese ganze kalte Luft einfach diese Lunge so angeschlagen hat. Und ich weiß, gerade in diesen Ausdauersportarten, da gibt es ganz viel Schundluder mit diesen Sprays und diesen Asthma-Sprays und so weiter. Wenn man es wirklich hat, ist es nicht so lustig. Und für mich war es schon klar, immer bei dieser kalten Luft, so hochintensive Belastungen auf Dauer macht mein Körper das einfach nie so mit. Das habe ich schon gemerkt. Und dann war halt, okay, ich habe dann versucht, mal 2 Saisonen beide Sachen machen auf hohem Niveau, also Vollgas-Skitourenrennen, Vollgas-Trailrunning, und dann hat es mich ja auch aufgestellt. Also nicht wortwörtlich, aber es funktioniert halt nicht. Das ist jetzt
Oh
nicht nur
ja,
der,
ausbrannt.
naja, schon, das ist nicht nur der Körper, der dann irgendwann, weniger der Körper eigentlich, ich meine, da war ja noch ein junger Hüpfer, aber das ist auch mental. Du musst ja quasi das ganze Jahr fit sein, du musst das ganze Jahr Leistung abrufen können, du hast keine Off-Saison, weil wenn es aus ist, geht schon wieder los. Also es geht gleich weiter. Und das war mir dann ein bisschen zu viel. Und dann habe ich gesagt, okay, angesichts dieser, ja, Belastungsasthma, wie auch immer, fokussiere ich mich aufs Trailrunning. Das hat mir Spaß gemacht. Längere Distanzen waren eher meins. Vielleicht war es auch ein bisschen zu lang für das zarte Alter.
Heute lacht er
Ja,
darüber.
heute lache ich darüber. Jung und dumm. Aber dazu mal was cool. Und dann habe ich es halt auch ein bisschen übertrieben und war dann recht lang verletzt. Habe so eine Plantarsehnenentzündung gehabt. Das ist quasi, da entsteht dann der Fersensporn, der klassische. Und habe dann angefangen im Radl. Habe es natürlich da auch wieder übertrieben. Also ich habe vorher schon auch geradelt, aber dann konnte ich nur noch Radl fahren. Und habe mir dann eine Kamera gekauft, so eine kleine, weil ich einfach gern draußen bin. Also ich hatte schon immer gehabt, dass ich gern unterwegs bin und mir Sachen anschaue, die ich noch nicht kenne. Das war dieser klassische, okay, das ist ein weißer Fleck auf der Karte und ich folge jetzt einfach mal dem Weg und schaue, was ich da so finde. Und das habe ich quasi mit dem Radler weitergemacht und habe halt angefangen, das ein bisschen zu dokumentieren mit meiner Kamera. Und letztes Mal war ich schon bei Salomon und da hat der Sportmarketing-Manager dann mal gesagt, Philipp, das war auch cool, die haben mich jetzt nicht gleich fahren lassen, nur weil ich jetzt mal länger außer Gefecht war. Der hat gesagt, hey, mir ist ein Fotograf ausgefallen für unser Event in die Pyrenäen. Und ich weiß, du tust es doch fotografieren. Hast du nicht Lust, dahin zu fahren und das zu machen. Dann ich gesagt, naja, also ich habe eine Kamera und tue da ein bisschen knipsen, keine Ahnung, ob dir das reicht. Nein, nein, das passt eben schon. Und so bin ich da reingerutscht, wirklich zum Fotografieren. Und habe dann sukzessiv mein Equipment ausgebaut, habe mich selber trainiert, meine Skills quasi weiterentwickelt und habe das so angefangen, ja.
Und jetzt hast du zusammen mit einem Kumpel die Adventure Bakery gegründet.
Genau, also die Adventure Bakery, das haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen. Das ist quasi so ein Creative Collective. Und wir haben so viele Jahre lang bei Salomon zusammengearbeitet. Und da gab es viele Veränderungen bei Salomon, auch über die Übernahme von der Amer Sports Group, von den Chinesen. Dass wir gesagt haben, ja, eins wollen wir auf jeden Fall in Zukunft auch weiterarbeiten, gemeinsam. Und deswegen haben wir das gemacht, einfach zu zeigen, hey, wir arbeiten erstmal nicht nur exklusiv für Salomon, wir machen auch andere Sachen. Und auch in diesem Rahmen, wir arbeiten weiterhin im Idealfall als Team. Und dann haben wir halt einen Namen gesucht und ja, ich bin ein absoluter Bäckerei-Fan. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt.
Bäckerei ja. Neumeier.
Bäckerei Neumeier auf der Bayerischen Mainer Straße.
Jetzt hast du mich ganz schön oldschool geinfluenced eigentlich. Ich habe gerade vor dem das Rennrad jetzt packen und dann flitzen wir da raus und hauen in so Nussschnecken rein.
Weil da gibt es voll viele gute Sachen. Ja.
Das ist eine richtige Originalbäckerei, oder nicht so wie die nicht so wie der Bäcker
die
Groß,
die Großbäckereien
im Lande. Nein, dahinter ist quasi die Backstube.
Ja. Okay. Und ich hab, also nicht nur aufdauen.
Nein. Und ich habe da schon Brezen gedreht, wir haben Weihnachtsplätzchen gebacken. Also ich habe mich da jetzt nicht so oft, weil du musst halt Mitternacht aufstehen. Es ist echt hart. Also, da muss ich schon sagen, Hut ab vor dem Handwerk. Das ist schon echt knüppelhart. Also, die Arbeitszeit ist von Mitternacht bis 10 oder 11 Uhr Vormittag.
Ja. Ja, hängt die Freizeitpräferenzen ab.
Aber das heißt, das wäre der einzige Sponsorvertrag, den niemals verlieren willst.
Nein, ich bin nicht Philipp. Gesponsert.
Nein, aber wenn noch eine besteht.
Ich würde gerne einen permanenten Sponsorvertrag mit der Bäckerei Neumeier haben.
Live on air.
Ja, aber gut. Ja, nee, aber das ist zwar ein anderes Thema, aber das ist halt auch, glaube ich, was, ich meine, das ist jetzt hier im Rahmen, aber fördere die Locals, ja, oder das ist schon auch ein Thema, wenn man viel unterwegs ist, da sind wir gerade in Deutschland echt richtig schlecht aufgestellt, was lokale Produktionen, Bio und so weiter, also Geiz ist geil, Mentalität ist nach wie vor noch sehr, sehr, sehr präsent. In anderen Ländern sind die schon echt weiter, gerade in Frankreich, da haben die viel kleinere Shops, lokale Produktion und da weiß man genau, was herkommt. Das ist jetzt nur am Rande erwähnt, ist auch ein Denkanstoß in diese Richtung.
Ja, auf jeden Fall, also wir haben auch geschaut, immer wenn man halt so, bei den anderen Folgen haben wir immer geschaut, dass wir recht lokal auch bleiben, um halt so, ja, so Sachen, die da bei uns in der Gegend sind, zu unterstützen mit ihrer Expertise. Aber was mir jetzt nur aufgefallen ist, Philipp, was hast du vorher beruflich mal gemacht oder irgendwas gelernt oder so?
Schule des Lebens.
Ja?
Nein, ich habe Lehramt studiert, Mathe und Biologie. Okay. Bin auch da bis zum zweiten Schulpraktikum gekommen in Salzburg.
Was ist Salzburg studiert?
Genau, ja. Habe aber dann parallel angefangen für Salomon zu arbeiten, im Sportmarketing. Also nicht nur fotografieren, sondern auch, ich habe das Trailrunning-Team gemacht, wir haben eine Eventserie gegründet, die Golden Trail Series, habe jetzt nicht nur
das als Content. Das hast du mitgegründet?
Ja, wir haben das quasi da voll gepusht am Anfang. Ja.
Okay.
Und ganz viele Ideen und Input haben wir da reingegeben. Also wir waren echt in diesem Core-Team, haben wir da voll Vollgas gearbeitet. Und dann war halt irgendwann mal so, okay, was will ich jetzt eigentlich machen? Also ich kann jetzt nicht auf 10 Gleisen mit meinem beruflichen Zug fahren. Und dann habe ich gesagt, okay, das macht mir eigentlich Spaß und habe mich dann eigentlich auf das hier konzentriert. Also quasi klassisch unter Anführungszeichen Marketing. Und das mache ich jetzt auch noch. Also jetzt bin ich nicht angestellt bei einer Firma, arbeite mit mehr Firmen zusammen, die quasi Art Consultant oder wie auch immer man das nennt. Genau. Neben dem, dass ich halt filme und fotografiere, habe ich auch quasi beratende Tätigkeiten sozusagen.
Ja, cool.
Das kumuliert das sehr schön.
Dann hätten wir jetzt die Einleitung geschafft.
Ja.
Kurz und knackig.
Nein, aber das war schon echt ein mega cooler Einblick in das, was, was passiert ist mit diesem Sport, oder? Weil viele Quellen gibt es halt nicht, die, sage ich mal, die das betrieben haben und jetzt halt immer noch so dicht dabei sind. Weil viele, die es dann lassen, die sind dann einfach raus, oder? Die sagen, hey, den ganzen Kerl den Rücken und ich bin jetzt halt irgendwie, gehe meinem Job nach oder irgendwas. Und,
oder wer Profiradler.
Ja, nein, aber im Sinne von, die halt auch wirklich nur dabei sind und viel aus der ganzen Szene mitkriegen. Deswegen ist schon mega Einblick.
Ja.
Weil ich wollte ja dann, also ich wollte ja mit dir so die ganzen Sachen, oder wir wollten mit dir die ganzen Sachen, was du schon gemacht hast, durchgehen. Und weil du es schon angeschnitten hast, Pieramenta, das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil die Pieramenta fangen morgen an und die werben ja damit, das ist die Tour de France vom Skitourensport. Hast du mal mitgemacht bei der Pieramenta?
Ja, aber nur in der Pieramenta June, also der Junior Pieramenta, damals mit Anton Palzer.
Okay, aber die auch vier Tage?
Nein, die ist nur zwei. Das ist quasi die kleine, kürzere Strecke, nur zwei Tage. Und ich glaube schon, wir haben gewonnen. Aber ich weiß, das habe ich noch in Erinnerung. Ich kann es jetzt gar nicht mehr sicher sagen. Ich glaube, dass wir gewonnen haben. Aber ich weiß noch, dass wir uns da brutal gestritten haben. Ich weiß nicht mehr wegen was, aber da haben wir uns brutal gestritten. Ja, der Toni und ich.
In meiner Vorstellung läuft das ziemlich lustig ab.
Ich glaube, da ist mal was nicht so lustig.
Ja, ich glaube auch nicht. Nein, weil ich kenne ihn gar nicht wirklich. Oder die jetzt eine halbe Stunde auch.
Ja.
Oh Mann, ja, so Sachen passieren. Ja, vielleicht magst du mir kurz.
Cool. Ja, Pieramenta. Ich habe tatsächlich die letzten 2 Jahre habe ich dort gearbeitet. Also 3 Jahre. Ja, also fotografieren und filmen. Und das ist wirklich, also da, das ist so wie dieses Bild des Skitourenrennsports in der originalen Version. Also rassige Abfahrten im Team, Tragepassagen, dann oben, also dieser Grand Mont, das ist so das Highlight, das ist quasi da der höchste Berg und da steht eine Traube von Menschen oben. Das ist, also wenn das Wetter da passt und die Strecke da wirklich drüber geht, dann laufst du durch quasi eine Gasse von Menschen, unglaublich, die mit Kuhglocken sind, die einen haben Motorsägen ohne Kette quasi, wo sie anstarten und Krach machen und dann gibt tragen Leute Kersfondue hoch. Also das ist wirklich richtig, richtig cool. Und da läuft die Gänsehaut, kriegst du da. Also das ist, und das hat sich halt wirklich über die Jahre wirklich so etabliert. Und also das ist echt cool. Das, was ein bisschen schwierig ist tatsächlich dort in Arèche-Profond, ist die Kommunikation als Nicht-Französisch-Sprechender. Das ist eine große Krux, weil das Briefing 3/4 Stunde, englische Übersetzung 2 Minuten. Und denkst du so, es war jetzt nicht alles. Es war jetzt nicht alles, was wir da mitbekommen haben. Aber irgendwie geht es dann schon. Dann fragst einen und der weiß wieder den und dann kriegst du schon wieder eine Information. Okay. Aber das haben sie innerhalb diesen 17 Jahren oder wo ich da dabei bin oder das 15 Jahre sein, ist es immer noch auf dem gleichen Stand.
Und das ziehen sie halt durch. Da ziehen sie ihr Programm durch.
Das ist ihr Ding.
Ja, aber vielleicht für euch, was sie nicht wissen, die Pieramenta, also was. Abseits von dem, was wir schon gesagt haben, diese Partnerinnen, also du musst dort mitmachen und es sind 4 Etappen an 4 aufeinanderfolgenden Tagen mit 2000 bis 3000 Höhenmeter pro Tag.
Im alpinen Gelände.
Ja. Und ich glaube, da ist 1300 Euro Startgeld oder dafür ist die Übernachtung auch dabei.
Genau. Also die haben quasi alle, wo irgendwo ein Bett ist, in diesen 2 Dörfern, in Arèche und Beaufort, das sind quasi 2 Dörfer, die nebeneinander liegen, das wird da akquiriert. Also alles, wer irgendwie ein freies Bett hat, das wird irgendwie von der Organisation geschnappt und schaut, dass diese Rennläufer da untergebracht werden. Das ist das Highlight. Und das ist auch interessant, in Arèche lebt der François Wadin, also der Ultraläufer. Mm. Und seit 1,5 Jahren auch der Jim Wormsley.
Ah, genau.
Ja.
Ne, die haben ja Schnee en masse zurzeit. Also da sind doppelt.
Nein, das war auf der Südseite vom Mont Blanc Massiv. Ah, okay. Also quasi im Ostertal, da hat es richtig abgeladen. Aber jetzt sind wir wieder bei dekorativ weiß. Also da ist es gerade eher so in Arèche.
Ah, okay. Das ist natürlich nicht gut.
Aber warte mal, wir hocken jetzt da. Das heißt, dieses Jahr ohne dich.
Dieses Jahr ohne mich, ja.
Okay. Ja, das war eigentlich fast schon ein bisschen eine Überleitung mit François. Da hat es ja mal was gegeben mit dir, mit dem François.
Ja.
Ich habe fast Rekordjagd, habe ich aufgeschrieben, aber Rekordjagd kann man es nicht nennen, nennen wir es wieder ein Projekt, oder Philipp?
Es gab ja dazu mal noch gar keinen Rekord.
Ja.
Also, wir machen, also Skitouren mache ich vor Jahren. Und es liegt an dem, dass man erst einmal wirklich viele Höhenmeter und viele Gipfel machen kann, weil du halt einfach nicht runterlaufen musst, sondern im Idealfall wedelst du da locker easy runter. Und es ist halt deutlich entspannter und man ist auch viel schneller unterwegs. Und dann habe ich mir mal so angeschaut, was man so machen könnte. Also ich glaube, das bisher längste, was ich gemacht habe, war der lange Weg. Und aus
das müssen wir noch besprechen.
Ja, da können wir noch relativ lang sprechen.
Ja.
und dann habe ich mal nachher überlegt, was man noch so alles machen kann. Und irgendwie ist mir da die Hochtirol aufgeploppt. Also wir haben ja die Hot Route, ist ja Klassiker, die ja von Chamonix nach Zermatt geht oder umgekehrt. Und wir haben ja auch in Österreich eine Hot Route, eben die Hochtirol. Und ich habe mir das mal angeschaut im Detail und da gibt es auch 6 Etappen und haben wir dann die Höhenmeter rausgeschrieben und das ein bisschen zusammengestellt. Und dann haben wir gedacht, naja, aber eigentlich könnte man das auch mal einen Tag probieren. Und irgendwie habe ich dann am Froissoir erzählt, ich habe dazu mal einen Froissoir relativ oft für Salomon begleitet, als Fotograf und zum Filmen. Und immer wenn ich dabei war, das hat er irgendwann mal gesagt, Philipp, ich muss dich jetzt fast immer mitnehmen, weil immer wenn du dabei bist, gewinne ich. Das ist die Gewinngarantie. Da habe ich so zurück überlegt. Ja, das liegt glaube ich schon daran, dass er einfach fitter Kerl ist. Aber es war irgendwie lustig. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er da Lust hat mitzumachen. Und dann hat er sich das so angeschaut. Ich glaube, er hat sich gar nicht richtig angeschaut. Er so, ja, wie viele Höhenmeter sind das? Wie lange braucht man da? Wie weit fahre ich da hin? Habe ich ihm das so gesagt. Ja, ist jetzt da dabei. Und und dann sind wir da im Ahrntal gestartet. Und der Frost war, dem hat das, glaube ich, grundsätzlich nicht so viel wehgetan. Also der hat das relativ gut weggesteckt, diese ganze Runde. Wir waren dann am großen Venier, das war so. Wir haben auch noch, währenddessen haben wir ein bisschen über Social Media, gar nicht so auf meinem Kanal, soweit ich es weiß, aber mit der Tirol-Werbung haben wir was gemacht. Und die wollten natürlich möglichst viel Tirol mit einbinden. Und dann hat der François, hat er irgendwas singen müssen auf dem Großvenediger. Ich weiß nicht mehr was, irgend so, oder Skifahren, glaube ich, oder irgendwas so. Und dann hat er halt versucht, mit seinem französischen Akzent das möglichst runterzubeten, weil sie wollten das unbedingt in die Story reinpacken. Also ganz verrückt. Und sind wir dann nachts in so einem ganz an richtig schlechten Schnee, also so einen ganz durchfeuchten, der so durchbricht, sind wir dann bis ins Kaiser Tauernhaus und dann haben wir Kaiserschmarrn und Knödel essen müssen, weil das halt mehr klassischer geht es halt nicht.
Ja. Wissen.
Ja, aber das war cool, weil, ja, wie gesagt, wenn man das halt schafft, da quasi diese ganze Tour, die eigentlich auf 6 Tage irgendwie ausgelegt ist, in einem zu machen, das war halt die Challenge. Wie schnell schafft man das? Klar, es war dann irgendwann mal so, okay, unter 24 Stunden, weil wenn man es schon macht, dann kann man es ja auch ein bisschen schnell machen. Tatsache, ich bin da irgendwann mal eingegangen, leistungstechnisch. Und dann waren wir, das kann ich mich noch erinnern, um 2 Uhr auf der Rudershütte nachts. Und ja, ich bin so müde, es geht einfach gar nichts mehr. Und dann habe ich vor 20 Minuten Schlaf, ob das für in Ordnung ist. Oh, passt. Und dann haben wir irgendwie so einen Hintereingang in die Rudershütte haben wir gefunden, da einen Gastraum. Und die hatten da, weiß nicht, relativ lang sind die wahrscheinlich dann noch geguckt. Und dann waren halt noch das ganze Geschirr rumgestanden und ich habe mich einfach am Boden gelegt, nehme die Fadenpommes und die Würstel, die halt da so rumlagen. Und denkt, okay, 20 Minuten. Und dann sind wir weiter. Und war, ja, es waren, glaube ich, zum Großglockner hoch. Das waren, jetzt fühle ich mich wie so ein Everest-Bergsteiger. 20 oder 10 Schritte gehen, stehen bleiben, hochschauen. Boah, ist das weit. Boden reinschauen, 10 Schritte gehen, hochschauen. Boah, ist immer noch weit.
Aber krass.
Das war krass. Echt krass. Also, Großglockner, da war ich echt richtig paniert. Ich meine, das sind knapp 10.000 Höhenmeter, nicht ganz. Und wir haben halt insgesamt, also 100 Kilometer, 10.000 Höhenmeter und ja, ich glaube 27 Stunden oder so haben wir dann braucht, ja.
Würde ich sowas nochmal machen, Philipp?
Ich glaube schon, wenn ich die Fitness habe, würde ich es schon nochmal machen. Boah. Das sind halt sehr intensive Erlebnisse, ne? Wie man auch das bleibt einem echt in Erinnerung. Also klar, der Zustand, den ich am Glockner hatte, der ich dann eher wieder verdrängt. Das, wenn man das Video anschaut, was wir da gemacht haben oder ein paar Bilder, dann denkt man so, ja, okay, so war das. Aber grundsätzlich, wenn ich mir die Strecke auf der Karte anschaue, dann muss ich schon, und ich denke mir das auch immer wieder bei allem, was ich so längere Sachen gemacht habe, das ist schon immer faszinierend, was der menschliche Körper leisten kann.
Ja, ja,
das voll. Ist immer wieder, du denkst, schau ich auf meine Haxen und denk mal so, ja krass, die können das. Also, und das finde ich schon spannend und das ist auch irgendwie was, wo man, glaube ich, in unserer modernen Gesellschaft auch gar nicht oder immer mehr Selbstvertrauen auch irgendwie wegmachen, weil wir können viel mehr, als wir denken.
Ja, ey, gut, das, also ja, ich weiß genau, was du machst. Also für mich war das quasi der Orient Express sowas.
Mhm.
Und da bei der Hälfte, also der René ist nicht zusammengegangen, bei der Hälfte hat der Chris auf uns gewartet und hat Suppen mitgehabt und Stühle und so. Und ich so, ja, cool, Chris, dass du da bist. Ich fahre jetzt mit dir heim. Und er so, ich nehme dich aber nicht mit. Und ich so,
ja.
Was? Ja, du kannst jetzt weitergehen. Das ist ja nicht mehr so weit. Aber ich nehme dich nicht mit. Ich war total am Ende. Und dann denke ich, was ist das für ein Arsch? Und dann geht es halt irgendwie weiter. Und irgendwie geht es ja trotzdem, oder? Und ich
meine, voll. Ja,
anderes Kala, aber es ist, danach denkt man sich schon, ja, wieso hab ich jetzt Zoom, du?
Ja, voll. Aber wie gesagt, die schlechten Dinge vergisst man dann. Aber ist ja auch cool, weil, und das ist, glaube ich, schon auch, dass man, was man lernt ja was von den ganzen Sachen. Gell? Und du hast ja oft in jeglichem Bereich hast du ja irgendwo eine große Challenge. Sei das jetzt beruflich, mit der Family, mit ganz anderen Sachen. Und dann denkst du so, ja, okay, ich habe irgendwie da diesen Orient Express, diese Hochtirol, Dinge, die so riesig, die so massiv und weit weg erscheinen. Ja, du schaffst es, es funktioniert. Und das ist schon immer wieder, wenn man denkt, okay, das habe ich schon geschafft und das. Du musst halt einfach dranbleiben. Und manchmal bewegt man sich gefühlt nur millimeterweise vorwärts in die Richtung, Richtung Ziel oder Richtung Ende. Aber du bewegst dich da einfach vorwärts. Und das ist schon immer wieder eine Motivation für mich. Hey, das habe ich schon alles gemacht. Krass, es geht. Du musst einfach dranbleiben.
Mhm. Wie viel bist du momentan noch am Trainieren, Philipp, wenn wir dann von den Projekten sprechen?
Also, ich muss ja sagen, ich glaube, der Winter heuer war mein schlechtester Skitourenwinter überhaupt. Also, das liegt jetzt an dem, bei uns war echt die Schneelage sehr schlecht. Es hat wahnsinnig gut begonnen im November, aber nachher war es echt traurig. Ganz, ganz, ganz traurig.
Und dann hast du gedacht, du fährst in die Pyrenäen mit Jakob.
Ah, brutal. Also, das ist auch noch was wir mal kurz besprechen können. Aber und dann muss ich schon sagen, früher bin ich auch relativ viel mit dem Auto gefahren, um halt dem Schnee hinterher zu fahren. Auch, glaube ich, das wettkampfmäßig betrieben habe. Das ist halt bei uns Obertauern. Und da knüppelst halt einfach 90 Kilometer einfach runter. Mhm. Du sitzt fast 200 Kilometer im Auto, für das, dass du 3 Stunden Skitouren gehst. Und dann mittlerweile denke ich mal so, für mich, und dann gehst du auf der Piste, ja, das kommt nur noch dazu. Ja. Also wenn es ja wenigstens richtig cool wäre, aber dann denke ich mal so, jetzt kannst du auch da meinen Dötzenkopf runterlaufen, die dauert 1 Stunde, oder wenn es das aussieht, 1,5 Stunden, da fahre ich 5 Minuten hin oder fahre mit dem Radl hin und habe ich auch meinen Trainingseffekt. Mittlerweile hinterfrage ich das Ganze viel mehr, einfach auch aus ganz verschiedenen Gründen. Gell? Das heißt jetzt eben dieser Umweltgrund. Ich sitze mich allein ins Auto und fahre nach Obertauern, 200 Kilometer. Mm, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen und denke mal so, macht keinen Sinn. Und dann aber, wir sind vorige Woche, machen wir einen Großglockner. Das ist auch von mir weit zu fahren. Da waren wir zu viert, da haben wir es mit die Spätzle ins Auto reingesetzt. Und dann sehe ich das schon auch wieder anders. Du gehst auf den Großglockner, die Bedingungen waren zwar jetzt auch nicht so gut, aber es war nicht schlecht angesagt. Und dann hat man Spaß zusammen, du teilst es irgendwie mit jemand. Und dann sage ich, okay, das kann ich jetzt vertreten. Ich bin nicht der, der sagt, okay, so mit einem hohen Zeigefinger, aber es muss sich irgendwo im Rahmen halten.
Ja, kann dir nicht mehr zustimmen. Also ich denke mal das auch. Also früher bin ich viel mehr auf der Piste Skitour gegangen und jetzt habe ich auch keine Tochter. Aber dann hinterfragst du den Zeitaspekt so, gucke ich mir jetzt eine halbe Stunde ins Auto, damit ich 1 Stunde aufgehe, ja, und dann wieder eine halbe Stunde heimfahre.
Voll.
Und dann.
Ich habe dazu mal mir selber eine Regel auferlegt, das war 1:3. Also du musst quasi 3-mal länger gehen, als wie du im Auto sitzt.
Ja, aber die macht Sinn, finde ich.
Die, ja, aber die haben einen, was hat der Christ da gehabt?
Ja, die gleiche.
Ah, die gleiche. Ja,
aber jetzt weiß ich, woher das ist. Wird.
Ja.
Oder so. Ja, weil.
Es macht schon Sinn.
Ja. Ansonsten, das ufert ja aus. Ich meine, unser gemeinsamer Freund, der Martin, der sagt da nach wie vor, und es ist halt so. Also, da kann man jetzt rund um den heißen Brei reden. Bergsport ist Motorsport, ja, gerade bei uns. Und wenn die Bedingungen irgendwo gut sind, dann ist es schon der Trend. Also es geht jetzt zum Eisklettern in den Dolomiten, dann fahrt man auch die Dolomiten zum Eisklettern, weil es gerade gut. Und gerade da ist halt schon mit unserem aktuellen öffentlichen Verkehr, ist für mich, frage ich mich gar nicht, ob ich öffentlichen Verkehr in den meisten Fällen nehme oder das Auto. Es fällt fast immer aufs Auto. Es ist viel zu teuer, du bist unflexibel, es ist unpünktlich, gerade bei uns in Deutschland. Wenn ich mir quasi das Ganze mal die Fakten anschaue, dann denke ich mir, naja, ich fahre auf jeden Fall mit meinem Auto. Und das ist eigentlich schon schade, weil es, dass es auch anders geht. Das sieht man in der Schweiz oder in manchen Regionen, wo es wirklich ein Vorzeigemodell ist. Klar, es ist viel entspannter, mit dem Zug zu fahren. Wenn ich die Möglichkeit habe, setze ich mich in den Zug, wenn es Sinn macht. Aber es macht in den wenigsten Fällen aktuell Sinn. Und das ist schon schade.
Ja, ja, Praxma geht einmal im Doktor oder zweimal im Doktor Bus rein und zweimal aus. Aber das muss man dann auch genau erwischen. Und nicht wirklich so zu Zeiten, dass es Sinn macht. Oder? Weil der Bus fährt so, dass er um 9 drin ist. Und wenn ich halt eine gescheite Skitour machen will, dann ist halt 9
immer spät.
Ja, irgendwas. Ist zu spät. Hey, da komme ich schon wieder runter.
ja, ist echt so. Ja. Hey, aber apropos Großglockner, da war ja auch ein Kumpel von dir, ich habe das nicht über Social Media verfolgt, der Stefan Knopf, oder? Der hat sich ja beim Paragleiten mal ziemlich weh tun. Also ich habe doch mal ein Foto von dem Fuß gesehen, der war ja
bestens erholt, auf jeden Fall.
Passt, dass der wieder Skitour
gekommen ist. Das war ein Grund, wieso wir quasi da auch hingefahren sind. Er erlebt jetzt quasi die Berge wieder neu, könnte man fast so sagen, weil da, wo er den Unfall gehabt hat, hätte er eigentlich den Fuß verloren. Also so krass war das. Und über seine, sage ich mal, Ausdauer, über seinen Glauben, und dass es wieder wert und das Können von den Ärzten, haben sie es so gut wieder hinbekommen, dass er jetzt wieder Skitouren gehen kann. Und er fährt Ski. Er fährt besser als ich Ski, trotz seinem verhauten Fuß. Also ist echt cool und das ist sowas, deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt auch die lange Fahrt und Großglockner, das ist einfach stark, ja, dass das so wieder alles funktioniert. Also das muss ich echt sagen.
Ja, ist schon viel cool. Philipp, möchten wir die Themenreihen sich gerade auseinander, was mir beim Großglockner einfällt. 7 Gipfel, 7 Alpenländer, wie viel Tag?
5.
Fünf.
Ja. Was war das für ein Projekt? Siehst du? Ich sage ja, das Projekt, Mensch. Ich habe es gar nicht im Kopf.
Das ist die Seven Summits der Alpen.
Ja, genau.
Das ist ja auch, das war ja eigentlich gar nicht mein Projekt. Also entstanden ist ja ganz anders. Also der Zubrück Adrian, der Schweizer, mit dem ich es letztendlich auch gemacht habe, der hat das schon immer im Kopf gehabt. Er möchte es gerne machen. Hat das dazu mal mit dem anderen probiert, die haben sich am zweiten Berg am Mont Blanc, hat er sich verletzt, sein Kumpane quasi, haben es abgebrochen, dann haben es ausgemacht.
Ganz kurz, hat der nicht auch das mit den Spaghetti-Runde-Rekord oder so, oder ist das ein anderer?
Doch, den hat er auch mal gehabt, ja.
Ah, okay.
Ich glaube, jetzt mittlerweile haben sie es schon wieder überholt, aber der ist da relativ viel in dem Gebiet unterwegs. Und dann hat er den Hugenschmidt, Stefan, den ich vom Laufen kenne, den ich damals im Salomon-Team hatte, haben sie es wieder probiert. Dann hat irgendwie das Corona ist kommen und dann haben sie es, aber er hat diese Idee immer im Kopf behalten, ja. Und dann haben es irgendwie, ist die Laura Dahlmeier dazukommen, dann waren es quasi 3. Und dann hat, ich glaube, der Hugenschmidt und Laura mich mal angerufen und sagt, Philipp, wann hast du mal Zeit? Wir würden gern ein Projekt machen und wir hätten dich gern dabei zum Foto und zum Filmen. Und dann sage ich so, ja, cool, prinzipiell, voll. Um was geht's denn? Ja, also wir wollen gerne die Seven Summits in der Woche machen. Sprich, jeden Gipfel, einen Gipfel pro Tag. Und ich so, cool, mega, ja, stark. Ja, wann hättest du das gedacht? Ja, nächstes Jahr im Frühling. Ja, und was traust du denn?
Oh, jetzt war die Verbindung gerade weg, Philipp.
Oha.
Noch, warte, wo waren wir gerade bei?
Eine Woche.
Genau, eine Woche.
Ja, genau. Gesagt, cool. Sie wollten das quasi jeden Tag einen Gipfel machen. Und dann habe ich gesagt, ja, Berik, cool, ja, bin ich dabei. Ja, wie viel ich mir denn zutraue? Und sage ich, ja, was für eine Frage. Natürlich mache ich da alle Gipfel mit und filme und fotografiere das. Und dann haben wir das vorbereitet, haben gesagt, okay, wie wir das machen wollen und hätten auch Camper organisiert und haben uns einmal getroffen nach Weihnachten, dass wir uns mehr kennenlernen. Also ich kannte den Hugi, die Laura und den Adrian eigentlich nicht. Und dann ging es halt im, ich glaube, es war im März, wo wir das angestartet haben. Im März, ja. Und dann 2 Tage vorher schreibt die Laura in die Gruppe, in unsere WhatsApp-Gruppe, ja, sie muss mit uns sprechen. Und ich war da schon am Eiger, wegen einem anderen Projekt. Und dann so, ja, okay, sprech mal. Ja, was ist los? Ja, ich muss euch was sagen, also Corona. Und dann war klar, naja, die ist da raus. Und dann war seine Oma ist gestorben und hat irgendwie kein gutes Gefühl da. Und er ist auch raus. So, jetzt saß ich in Grindelwald. Am nächsten Tag hätten wir eigentlich, weil alles so ausmacht, dass wir uns treffen, die Laura die Camper von München bringt, mit ihrer Freundin wieder runterfahren. Jetzt saß ich da, der Adrian war daheim, da am Thurner See. Ja, was machen wir jetzt? Scheiße, gell? Wir haben kein fahrbares Vehikel, wir haben keinen Fahrer, wir haben nichts, wir haben nur uns. Und dann, der Adrian war sogar beim Akklimatisieren, ne? Der war schon auf der Hütte, auf der Mönchsjochhütte. Genau, wir sind jetzt echt mal in die Höhe gegangen. Auf der Mönchsjochhütte und dann ich unten in Grindelwald. Ja, das machen wir jetzt. Ja, es ist irgendwie jetzt, es ist schon dreimal ist es gescheitert. Er will es nicht aufgeben. Ja, telefoniert jetzt mal jemand. Und dann haben wir echt, über 10 Ecken haben wir jemanden gefunden, so einen Fahrer, der kurz vor der Pension war, der gesagt hat, er findet es so, es war nicht mal bekannter wirklich vom Adrian, es ging über 5 Ecken, ja, er findet es so cool, er möchte es unterstützen und der fährt uns darum. Und dann hat er uns echt abgeholt und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir das einfach gestartet. Ja. Und so voll Hauruck. Ich habe die Unterkünfte habe ich dann gebucht, weil wir haben keinen Camper mehr gehabt, so während der Fahrt. Und dann haben echt Grand Paradiso, so Mont Blanc, Dufourspitze, es hat super funktioniert. Genau. Und nach der Dufourspitze ist eine echt lange Touren, ist eine richtig lange Touren. Und nach der Dufourspitze haben wir gedacht, okay, für uns, jetzt, wenn alles gut geht, jetzt müssen wir uns nicht mehr verletzen, weil Vordere Grauspitz, Zugspitz, Großglockner und Triglav.
Überschaubar.
Es ist überschaubar. So. Und dann gehen wir da die vorige Grauspitze hoch, da war der Hugi wieder dabei, weil der uns quasi, der ist von dort, der uns einen Tag begleitet. Und dann schreibe ich so mit einem aus Slowenien, den ich auch gefragt habe, ob er uns quasi die Strecke zeigen will. Und dann sagt der Typ so, oder schreibt mir so, ja, ob ich mal den Wetterbericht angeschaut habe. Und ich so, ja, wieso? Ja, wir kriegen 1 Meter Neuschnee am Triglav. Am Vortag, da wo wir es gehen wollten. Und dann sage ich so, ja, wir sind ja fit. Dann sagt er so, ey, ich glaube, du kennst dich nicht aus bei uns. 1 Meter Neuschnee heißt, du gehst nicht in Triglav. Es ist unmöglich. So, und dann müsst ihr vorstellen, jetzt haben wir die 3 Großen haben wir schon gehabt, mit diesem ganzen Hickhack vorne. Und dann während dem Gehen sage ich so, Adi, wir haben ein Problem. Also übrigens mit Adi, das hat super funktioniert. Also es war ein unglaublicher Teamspirit, obwohl wir es überhaupt nicht kannt haben. Und dann sage ich so, Adi, wir haben ein Problem. Also wenn wir das jetzt weiter machen, sprich jeden Tag einen Gipfel, dann geht es sich hinten aus nicht aus. Da ist ein Schneesturm. Und wir haben ja vorher, das kann ich mich noch erinnern, waren 3 Wochen Schönwetterperiode. Also grundsätzlich, dass in den gesamten Alpen für die Berge gute Bedingungen sind, dass das Wetter stabil ist, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Jetzt war 3 Wochen schönes Wetter und am Ende dieser Periode starten wir das Projekt, dass wir wieder in schlechte Wetter reinkommen. Und dann sage ich Adi, so, also wenn wir das weitermachen, schaffen wir es nicht. Jetzt gibt es eine einzige Möglichkeit. Wir gehen heute vor der Grauspitz Vormittag, fahren nach Garmisch, gehen die Zugspitze am Abend, fahren nachts zum Großglockner und gehen am Nachmittag, am nächsten Tag an Triglav. Und dann haben wir uns das ganz kurz durchkalkuliert. Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Es geht sich theoretisch zeitlich ausgehen. Ja, passt, probier mal. Und dann hat sich das so entwickelt. Ja, also total verrückt. Ja.
Mann. Aber es ist, als wie es ihn Philipp da jetzt mal reinhaut in solche Projekte.
Ja, brutal. Aber so ungeplant. Also ganz unbedarft. Ich als Fotograf gehe halt da mit und auf einmal sind halt da 7 Tage, 5 Tage und das war auch lustig. Da haben wir dann nach der vorderen Grauspitz, das war, wie man dachte, jetzt haben wir einen gemütlichen Tag nach die 3 harten und früh aufstehen. Jetzt haben wir, gehen wir nur, ich glaube, 1400 Höhenmeter, gell? Und dann auf einmal, wie wir das entschlossen haben, haben wir so, okay, jetzt müssen wir echt Gas geben. Spät aufgestanden, lang Frühstück, weil es ja wurscht war. Und dann war es so, okay, Mist, jetzt müssen wir Gas geben. Und dann sind wir da in Ehrwald in die Bäckerei reingefahren, weil wir halt auf dem Weg noch was essen wollten. Und dann haben wir tatsächlich einen taktischen Fehler haben wir gemacht. Die Bäckerei-Fachverkäuferin hat uns gefragt, was wir machen. Und ich, Idiot, habe halt angefangen zu erzählen, wo wir hinkommen. Und dann sind wir eine halbe Stunde im Gespräch festgehangen. Nee, uns hat es ja so pressiert. Und es war einfach so unhöflich, sie zu unterbrechen. Und dann haben wir quasi alles erzählt und haben da echt eine halbe Stunde verloren. Das hat sich dann im Nachhinein gerecht, weil auf der Ehrwahl der Alp waren, haben wir auf jeden Fall einen stinksauren Pistenbullifahrer haben wir zurücklassen, weil wir dann viel zu spät wieder die Piste runter und da genau durch seine Präparation sind wir halt frisch haben wir gezogen. Wie sind die absoluten Preisen? Naja. Aber.
Okay, über die Ehrwahl der Alm geht man da auf.
Genau, du gehst über das Gattal.
Über das Gattal. Okay, ich kenne mich
aus. Das war Rammel Skitour, Max.
Das war definitiv ein Skitour.
Ja. Das ist ziemlich cool. Und dann geht man am Schluss diesen Gipfelgrat und du musst es halt gut timen, weil wenn du da unter Tag auf die Zugspitze gehst, dann kommst du nicht zum Gipfel, weil da steht halt eine Schlange.
Das Problem habt ihr ja nicht gehabt.
Ja, wir waren zu Primetime 20.15 Uhr oben.
Eben.
Es war wirklich so, 20.15 Uhr. Geil. Ich schaue auf die Uhr, auf der Gipfelstation ist 20.15 Uhr, da haben wir so gedacht, ja, wir sind ja ganz schöne Trotteln, gell? Weil jeder sitzt jetzt unten, schaut Nachrichten und schaut sich mal einen Film an und so und wir hängen begeistert da oben rum, wortwörtlich. Ja. Und dann sind wir wieder aufgestiegen am Gipfel, gerade mit der Stirnlampe und auf einmal merkt man, wie so ein Licht auf sich ziemlich schnell auf uns zubewegt. Und dann haben wir gedacht, was ist denn jetzt los, gell? Wer ist denn das? Ist das ein Skitouren geht? Was ist das? Und dann ist da unten am Zugspitzblatt ist quasi ein Iglu-Dorf, wo man sich einbuchen kann. Und diese Gäste von diesem Iglu-Dorf, die waren, haben halt unsere Lampe da gesehen und dachten, das ist ein Bergunfall. Und haben halt dann diesen Betreuer von diesem Iglu-Dorf losgeschickt, mit dem Skitour zu schauen, was da los ist.
Ja.
Ja, wild, gell? Wie man sich ausdenkt hätte, aber es war wirklich so. Wie man sich
ausdenkt. Oh Mann, aber cool, weil die ganzen Hintergrundgeschichten da, die weiß man nicht.
Aber ja, aber die Doku ist dann wo erschienen?
Drüber? Ist da eine
Doku erschienen? Es war so. Nein, es gibt einen YouTube-Film. Also ich habe quasi nur mit der GoPro, irgendwann haben wir gedacht, ja, also es wäre schade, wenn wir das nicht ein bisschen einfangen und haben halt dann mit der GoPro angefangen zu filmen. Und dann. Irgendwann habe ich gedacht, das ist eigentlich schade, jetzt machen wir das. Und dann auch gerade, wie die Entwicklung war, man denkt, das müssen wir jetzt einfach intensivieren und haben es eigentlich nur gegenseitig mit der GoPro gefilmt. Ja, und da gibt es einen neunminütigen Film auf YouTube. Und ich muss echt sagen, mir gefällt dieser Film voll gut, weil es ist ja alles spontan entstanden. Und trotzdem ist es ein sinniger und also der Film funktioniert, so wie es aufgebaut ist. Und das ist echt cool.
Ja. Das ist cool, den werden wir halt direkt mal reinpfeifen.
9 Minuten.
Die 9 Minuten haben wir
auf jeden Fall. Den habe ich im Kopf.
Ja.
Spielegeschichten von Philipp.
Ja, mit auch jede einzelne. Ja, René, was hast du auf Lager?
Ich habe noch das Gipfelkreuz auf Lager. Das muss für dich immer sein, Philipp. Gipfelkreuz erklimmen.
Na.
Gar nicht.
Wirklich hochklettern, meinst du?
Ja.
Wie kommst du auf das?
Ich mache das eigentlich nicht.
Okay.
Na, nur in seltensten Fällen, wenn es jetzt irgendwie besonders hoch ist. so. Na, ich finde es eigentlich eher ein bisschen eine Unart.
Und nein, nicht das Hochklettern. Ich meine, das Gipfelkreuz am Bergkreuz für die dazu, meine ich.
Also, das gehört für mich dazu. Also ich habe tatsächlich gedacht, das Hochklettern aufs Gipfelkreuz, weil das macht man eigentlich nicht. Aber das Gipfelkreuz gehört für mich schon dazu. Und das ist schon was, ich bin auch ein religiöser Mensch und wenn man das so erlebt und jetzt habe ich so viele Sachen schon erlebt, auch Sachen, wo ich bewahrt worden bin, sind nicht nur schöne Momente, sondern auch, wo es vielleicht mal richtig knapp war, wo der Stein mal richtig knapp vorbeigeflogen ist. Und ich glaube schon, dass da ein höheres Wesen gibt, das auch seine Hand über uns hält. Und das ist für mich einfach ein bildliches Zeichen, dieses Gipfelkreuz, dass diese Person existiert. Und ich finde es schade, und das ist auch was in unserer Kultur, in unserer Bergkultur auch schon immer so war. Ja, und das gehört nicht wegtoleriert.
Ja.
Und wenn einer ein Problem damit hat, dann soll er sich Gipfel aussuchen, wo es kein Kreuz gibt.
Gibt's auch nicht.
Ja, dann kann er das auch so machen. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo wir immer alles tolerieren müssen, aber das finde ich nicht gut.
Ja. Ja, aber man muss ja auch Kreuze tolerieren.
So.
Es geht in beide Richtungen.
In beide Richtungen. Und wir haben einfach eine Tradition. Und Tradition gehört bewahrt.
Ja, auf jeden Fall. Weil es ist immer alles irgendwie. Ich weiß nicht, wie man das am besten sagt. Traditionen sind halt so. Ja, Identität.
Wir geben unsere Identität auf.
Und ja, und dann ist halt alles nur so Einheitsmasse, Brei.
Genau. Dadadada. Ja, und das ist halt nichts, dass man jetzt fanatisch ist oder ein Hardliner oder irgendwas, sondern ist einfach traditionsbewusst. Und das ist schon cool und mir gefällt das voll, auch Trachten, auch wenn ich nie im Trachtenverein war, aber das hat halt einfach schon was, was zu uns irgendwo gehört. Ja? Und Musik spielen und zusammensetzen, die Feste, Maibaum aufstellen und, das ist richtig cool. Das ist richtig cool und das muss unbedingt so bleiben.
Ja, deswegen, ja. Ich finde es auch gut, dass es Leute gibt, die sich darum kümmern, dass es voll so bleibt. Aber ja, ich bin selber ein bisschen zu faul.
Ich ja.
Philipp, sollen wir noch über einen langen Weg reden?
Ja, können wir noch.
Oder? Nicht?
Ja, doch.
Absolut. Ja, verzeih mir, ich habe es jetzt schon dreimal geschaut. Also, der lange Weg ist für mich schon eine gute Empfehlung. Ja, definitiv, oder? Also, das All-5-Doc, denke ich mal, war das. Ist ja dumm, weil ich denke mir so, das war was für die Pension. Der lange Weg machen. Aber wenn ich in Pension bin, geht's immer. Aber jedenfalls der lange Weg. Von Wien nach Nizza, über die Berge mit die Ski. Und der Philipp war dabei.
Voll. Jetzt ist schon fast 6 Jahre her, gell, wie die Zeit vergeht. Es ist bei mir immer noch relativ präsent, muss ich sagen. Einfach, weil es so ein intensives Erlebnis war. Und wenn ich mir das jetzt in Retrospektiv anschaue, dann war das eine Mega-Aktion. Und
unglaublich.
Möchte mir das auch von niemand schlecht machen lassen. Also, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem an dieser Dokumentation. Wenn du nicht dabei warst und nur das anschaust, dann denkst du so, was für Trotteln, was für Idioten. Und es stört mich an dieser Doku, weil so war es nicht. Also es war schwierig mit dem Team. Und das steht außer Frage. Wir haben halt da, Leute wurden da in ein Team zusammengefügt, die einfach komplett andere, ich würde schon fast sagen, Lebensansätze haben. Ja, und wenn ich überlege, wie Skitouren gehen in Amerika ist, das ist nochmal anders als wie bei uns. Also wenn ich bei uns mir einen klassischen Freerider anschaue, dann ist das der ein Skitourengeher.
Ja.
Und
also das haben wir schon in der Folge gehabt. Ein Freund von mir der wohnt jetzt in Kanada. Und er hat gesagt, er hat jetzt das leichteste und das beste Kraft, was es da gibt. Und ich so, ja cool, was hast du Kraft? Ja, so ein 105er mittelbreite Ski und so einen richtig guten Schuh. Ich so, hä, was? Also, ja, das ist das Dünnste, was sie da haben.
Ja. Das ist halt, das sind Lebensansätze, gell? Also ich gehe auch nicht mit der Gore-Tex-Hose Skitour. Außer es hat brutales Sauwetter und das mache ich vielleicht einmal in 3 Jahren, dass ich das brauche. Aber dort ist es Standard. Ja, du gehst mit der Bibshort, gehst der Skitour. Das ist einfach so. Und das sind andere Ansätze. Und die wurden halt in einem Team zusammengetan, haben es nicht kennt. Und weil es ist schon diesen Bergsportlern, ist schon ein gewisser Hang zum Alpha-Tier-Dasein in die Wiege gelegt, würde ich jetzt mal so behaupten, grundsätzlich. Und du tust halt quasi 7 Alpha-Tiere in so Camper reinpacken, mit unterschiedlichen Lebensansätzen. Und dass das dann schwierig ist, auch mit der Sprache. Klar, wir können schon Englisch sprechen, aber das waren echt schwierige Voraussetzungen. Und dann hatten wir gerade am Anfang halt auch richtig viel schlechtes Wetter. Also wir haben erst nach einer Woche überhaupt gesehen, wo wir eigentlich rumgehen, weil es immer geschneit hat oder geringt hat und wölkig war. Und das drückt natürlich schon zusätzlich mit diesen schon immensen körperlichen Anstrengungen, das drückt echt aufs Gemüt. Und da war einfach ein bisschen das Problem, dass es vorher, glaube ich, nicht ganz klar für alle war, was jetzt da die Erwartungshaltungen sind. Und beziehungsweise war es noch semi-genau ausgemacht. Also, und dann war halt noch die zusätzliche Schwierigkeit, dass das ja ein bisschen aufgebaut war, das Projekt wie ein Rennen. Also, wir waren nicht die Ersten, die das gemacht haben, sondern es gab ja dazu mal schon 1976, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ein Team Österreicher, die diesen langen Weg gemacht haben. Und da gab es Aufzeichnungen und es wurde quasi jeden Tag verglichen, ob wir jetzt weiter sind als wie die damals. Was natürlich kompletter Irrsinn ist, weil es sind ja ganz andere Voraussetzungen, abgesehen von den Wetterbedingungen und den Witterungsbedingungen, aber von der Ausrüstung. 1976, was hatten die für Ski?
Ja, ja.
Und das war so ein bisschen, was dieses ganze Storytelling und alles sehr, sehr, sehr erschwert hat. Und das ist schade, weil wenn ich mir die Doku anschaue, dann schaue ich es mir nicht gerne an, obwohl ich mich eigentlich schon gerne an die Tour zurückerinnere.
Ja, der Philipp kommt da nicht so gut weg, das finde ich auch voll
schade. Ich bin der Bösewicht.
Ich finde die Doku echt cool. Also.
Ja, aber ist
kann ich mal denkt, Friede, okay, Freude, Eierkuchen, 40 Tage lang kannst du da warten, oder?
Wenn... Ja, aber es sind halt 40 Tage komprimiert in 2x40
ja,
Minuten.
Ja, sicher.
Voll.
Und ist halt dramaturgisch, aber, oder?
Wie seid ihr zu dem Projekt gekommen, Philipp?
Das war eigentlich ganz lustig. Ich habe da auf skimo.at, auf dieser
Skitouren-Rennseite,
wo halt die News eigentlich sehr gebündelt sind, das macht der Karl Posch, habe mal geschaut, oder habe ja damals regelmäßig reingeschaut, da war ich ja doch noch ein bisschen mehr mit Rennsport verbunden und sehe halt so, boah, Bewerbung, der lange Weg über die Alpen, wie Nizza. Dann schauen wir das so an und denken wir so, eigentlich schon ziemlich cool, gell? Weißt du was, jetzt schreibe ich einfach mal hin. Schreib so kurz hin, dass ich das cool finde. Und das war halt irgendwann nachts. Also ich bin selbstständig und arbeite halt meistens nachts, weil ich untertags unterwegs bin. Oder ich versuche es jetzt ein bisschen umzustellen, aber... Und wenn es schönes Wetter ist, dann untertags, dann willst du dann nicht nachts mit der Stirnlampe Sport machen, wenn du es gern machst.
Auf jeden Fall. Heim musst, wenn schön Wetter ist.
So. Und dann habe ich da irgendwie um 11 oder 10:30 E-Mail hingeschrieben, dann dauert es 10 Minuten, dann sagst du, cool Philipp, hat es zurückgeschrieben, cool Philipp, dass du dabei bist. Dann haben wir gesagt, Alter, das geht mir was? Viel zu schnell. Ja. Ja. Also das war dann relativ schnell, da habe ich damals meinen Spezi gefragt, dann Weilmann David, wir haben damals mal richtig, richtig viel miteinander gemacht. Sag, David, schau dir das an, das wäre mega, wenn wir das gemeinsam machen, gell. Und dann hat sich das echt so entwickelt. Und die Idee war grundsätzlich von dem Team war schon gut, weil der Ansatz war, dass man quasi Leute mit verschiedenen Skills in dieses Team mit einbringt. Ja, da gab es halt quasi Skitouren-Rennläufer, die diese Speed-Gedanken haben, wie der David und mich. Dann gab es die Tamara, die Höhenbergsteigerin, die halt quasi in alpinistischen und höheren Höhenlagen ihre Erfahrung hat. Der amerikanische Bergführer. Dann die Langdistanz-Spezialistin, die Spanierin. Also jeder hat irgendwo seine Berechtigung in diesem Team gehabt. Das hat halt einfach nicht so harmonisch funktioniert, wie die Idee war, weil halt einfach ganz viel von außen auch dazugekommen ist. Und was halt mir bei dem Doku, was ich schade finde, ist, dass ganz oft Begründungen für unser Handeln, für unsere Aussagen, die wurden weggeschnitten. Also du musst dir vorstellen, wir gehen los am ersten Tag und bei jeder Alpenvereinstour machst du einen Piepscheck. Ja, stell dich gerne hin, du gehst vorbei. So, und das haben wir da auch gemacht. Und dann ist halt eine Person, die ich jetzt nicht benennen will, auch von unserem Team, schaltet den Pieps ein, schaltet aber jetzt nicht auf Suchen, sondern auf, nicht auf Senden, sondern auf Suchen. Ja, und jetzt macht das Ding logischerweise Mehrfachschüttelnsuche. Und dann kommt sie zu her und fragt, ja, wieso piepst das? Ob das kaputt ist? Und du denkst nur so, Alter, das hast du jetzt nicht in echt gefragt. Du hast nicht gefragt, wieso das piepst. Ja, und das sind so Momente, und das fehlt mir in dieser Doku. Da waren viele so Momente, wo du so denkst, so, die Person hat einfach nichts hier verloren. Die kennt sich nicht aus. Hm. Und das fehlt mir, ja, weil dann kriegt das halt ein anderes Ding. Wenn ich das so schneide, dass da aber nichts wieder sind, aber dass wir da jetzt schon 20 Minuten warten, dass die ihre neuen Steigeisen vom Sponsor das Pappball runterreißt und anfängt im Schneesturm sich an ihre Skischuhe anzupassen. Dann,
im Ernst.
Ja, und dann, dass wir genervt sind und kalte Finger haben und sagen, wir müssen weitergehen. Ja, okay, dass das dann relativ harsch rüberkommt, wenn du nicht genau weißt, wieso die das sagen, ist auch verständlich.
Das ist das,
was mich halt in der Doku einfach ein bisschen stört, weil viele Situationen anders waren, als wie es dargestellt ist. Aber ansonsten für uns und war es ein mega Erlebnis. Also wir sind durch Täler gekommen, da werde ich meinen ganzen Lebtag nie wieder hinkommen. Unglaublich. Und das ist halt das Coole, und wie mir auch grundsätzlich, wie so eine Skitour gehen auch gefällt, ist, du musst dich ja nicht an den Weg halten. Ja, du musst dich an keinen anderen Weg halten. Du kannst quasi gehen, wo du willst. Und das ist absolute Freiheit beim Skitour gehen.
Meine Worte, Philipp.
Das hat der René gerade zum Hause gesagt. Ja, das ist cool.
Letzte Woche aus. Ja. Gut.
An René, seine Lieblingsstelle für der lange Weg ist ja, wie er den Bergführer von Mont Blanc, vom Chamonix in Grund und Boden.
Ja, wilde Geschichte. Ja. Ich habe den 500 Höhenmeter gezogen am Seil. Ja. Und nachher wollte er 1500 Euro schwarz auf die Hand.
Was?
Ja, es war unglaublich.
Wie
ja.
Was?
Ja, weil er als Bergführer gebucht war.
Achso, okay.
Ja, der richtig nicht gut
bei uns. Bei unser Politiker, der was immer weiß, was seine Leistung war. So können wir mal gut vor.
Ja, also er war ja mit uns am Mont Blanc, zwar nicht am Gipfel, aber er war ja, da hat seinen Tag investiert und deswegen wollte er auch seine Kohle. Aber das, dann haben wir angerufen in der Gîte de Chamonix, in der Bergführervereinigung, dann hat sein Telefon klingelt, dann waren irgendwelche böse Worte auf Französisch und dann ist er abgehauen. Das
Nie
hat sich
wieder
dann auch
gesehen.
geregelt. Ja, das hat sich auch geregelt. Aber
Ja,
er folgt
was?
mir auf Instagram.
Ah,
Ja,
okay.
habe ich irgendwann mal rausgefunden. Super lustig.
Ich
Ja.
kann mir schon vorstellen, was die haben da
Ja.
gesagt haben. Aber ja, krass. Aber der Kruse ja auch nicht, überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, um was da passiert, oder? Weil es ist.
Nee. Nee, der war halt, nein, das ist jetzt halt in dem Berufsbild des Bergführers, gerade in der etwas älteren, der war gar nicht so alt, aber in der älteren Generation ist es schon üblich, dass man halt über die Jahre quasi von seinen Kunden immer als absoluter King gefeiert wird. Ja, also es ist ja auch verständlich, weil du bist immer um so viel Level besser als wie deine Kunden. Egal, ob
Ja.
es technisch, vom Wissen, vom Können, von allem. Und ich glaube, er hat dann einfach nicht so ganz realisiert, dass es halt in dem Fall halt ein bisschen anders ist, dass wir ihn eigentlich nur für den Weg brauchen. Und er hat halt auch mit dieser Überheblichkeit, er hat uns am Vortag noch gefragt, ob er jetzt die leichten Ski nehmen soll oder die schweren. Und wir so, hey, keine Ahnung, es ist Tag 27, wir sind halt ein bisschen müde. Also so haben wir es ihm halt gesagt. Und so war es ja auch, nur dass quasi unser Level halt dementsprechend trotz müde halt ziemlich hoch war. Das hat er halt nicht verstanden. Und das war auch wild, weil im Endeffekt hat er auch gar nicht so viel Plan gehabt. Du musst dir vorstellen, um 2 in der Früh, um 3 standen wir unten an unseren Campern. Das war auch die einzige Strecke vom ganz langen Weg, wo wir nicht zu Fuß gegangen sind. Das war durch den Mont-Blanc-Tunnel, weil da ist verboten. Also ich glaube, wenn du zu Fuß durch den Mont-Blanc-Tunnel gehst, hast du andere Probleme. Und das ist das einzige Stück, waren diese 13 Kilometer, wo wir mit dem Camper gefahren sind. Sonst sind wir wirklich jeden Meter von der Rax bis nach Nizza zu Fuß gegangen. Und dann stand er unten und der David und ich waren immer jeden Tag, wenn wir zu spät gehen, wir haben so Zeit ausgemacht und David und ich haben immer rumgetrödelt und haben noch irgendwas noch gemacht und dann sind wir halt kurz zu spät quasi raus und die anderen schon so los oder halt waren da gerade am Aufbrechen. Und dann hat halt der Bergführer hat quasi vom Camper, hat er so diese, wie am Kompass, den Gipfel angepeilt und ist halt gerade los. Und ist halt nach 10 Metern im Gestrüpp hängen geblieben. Und dann schaute David nicht nur auf die Karte, hey, soll man nicht die Vorstraße nehmen? Die macht quasi nur eine Schleife hin. Also, ja, okay, wäre vielleicht gar nicht so blöd. Und es war halt echt ein richtiges Theater, war das. Selbst die Expertise war halt nicht da. Und dann war er halt auch nicht fit und hat uns zwar im Hochgehen erzählt, dass er früher mal in der französischen Langlauf-Nationalmannschaft war. Und dann haben wir uns dann irgendwann denkt, wie er dann komplett abgerissen ist. Naja, also. Ja, das sind auch ganz brutale Geschichten zu erzählen. Die Realität ist die, dass du gerade komplett ablust.
Was? Herr, wo seid ihr dann auf? Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf.
Von der Chamonix-Seite.
Ah, okay.
Und dann quasi, das ist relativ nah vom Tunnelportal. Du gehst auf diese alte Plan-Géorgie-Station, dann querst drüber über die Junction, da wo der Gletscherbruch ist, und dann Grand
Ah.
Mulet. Und dann übers Petit Plateau zum Grand Plateau, Vallaud, Biwak und dann den Gipfel. Ja, aber wir haben es nicht geschafft. Da oben war ein riesen Schneesturm. Da wird mir jetzt ein bisschen die Nase angefroren, da wird die Backen, weil es so kalt war, wir wollten es unbedingt machen. Dann war es auch relativ wichtig. Der Schweizer wäre fast die italienische Seite runtergefallen und dann haben wir gesagt: So, aus,
Genug.
aus, es reicht.
Ach. Cool. Bin immer wieder so begeistert, was da schon alles passiert ist. Ja.
Untriebig bist wie der Philipp, dann hast du was zu
Ja,
erzählen. Definitiv.
definitiv.
Aber
Es
deswegen
passiert
sind wir halt
einfach
da.
so, ja.
Ja.
Ja, es passiert einfach, ja.
Was ich mir nur aufgeschrieben habe, Philipp, wir waren ja schon bei der Beramenta und du hast immer bei einem Rennen mit, wo ich mir gedacht habe, hey, spinnt er jetzt komplett? Jära Kreta, was Griechenland Ski angeht, aber denke ich, jetzt ist dann überhaupt vorbei. Rocken wir da
Naja,
die Skirunde.
mein Grölli. Also, Pierre Greta, das ist richtig cool. Das kann ich auch nur empfehlen, weil das halt so echt exotisch ist. Ich habe Bekannte, die fahren da eigentlich alle 2 Jahre runter, weil das Rennen ist nur alle 2 Jahre. Und in Griechenland kann man auch, das habe ich schon, das ist schon länger her, ich war mal am Olymp-Skiturn gehen, habe ich so das Skiturnrennen gemacht, ein Teamrennen mit einem Griechen, mit einem Kostopoulos. Also ich wusste, dass es in Griechenland grundsätzlich zum Skitouren gehen geht und dann haben wir die von der Pyramide Kyra Greta erzählt. Und das war ein Teamrennen und dann habe ich ihn Grölli gefragt, Grölli, hättest du da Lust, das zu machen? Das wäre voll cool. Und er so, ja klar, bin ich dabei. Dann haben wir einen Zwischenstopp in Athen gemacht, sind wir dahin geflogen. Und wir sind dann mit den Ski als Gag auf die Akropolis und haben ein Foto gemacht. Und dann da war das war so ein griechischer Kämpfer, so ein Touristen-Nepp ist das, den du halt so 2 Euro reinwirfst und dann macht er halt so Kampfbewegung. Genau, und mit denen neben dem haben wir uns halt hingestellt mit unseren Ski und haben wir diese Kampfbewegung da gemacht. Also so Straßen können sich ganz verhauen. Und dann fliegst du nach Kreta und da ist der, was uns auffällt, ist, dass der Schnee anders ist. Ja, weil das halt viel feuchter ist, weil das ja quasi die Insel mitten in diesem, im Meer ist. Und dann wird der Schnee so hingebappt und die Verhältnisse sind viel sicherer als wie bei uns. Ja. Also wir sind da in Hänge gefahren, wo ich bei uns nicht reinfahren würde. Und da haben die Lokos gesagt, ja, überhaupt kein Problem, weil das viel feuchter ist. Und da ist dieses Event. Was man zu Pera Greta sagen muss, ist, da gibt es eine Geschichte dazu. Da haben sie nicht irgendwie ein Skitourenrennen gemacht, sondern dieses Rennen ist entstanden, um 3 Dörfer wieder zu verbinden. Okay. Da haben sie wohl in den 70er Jahren, haben die relativ viel Drogen dort angebaut. Ja? Und haben sie, das ist ganz, ganz, ganz wild. Die Geschichte ist ganz wild. Die haben brutal viel Drogen angebaut. Und es ging so weit, dass da Bandenkriege entstanden sind, die hauptsächlich die Banden von den verschiedenen Dörfern. Und die haben selbst Polizei haben sie beschossen, Helikopter abgeknallt und haben sich da überhaupt nicht kontrollieren lassen. Und mittlerweile sind halt auch quasi die ursprünglichen Drogenbandenmitglieder sind Uropa geworden oder halt verstorben. Und die Kinder sind auf der Welt und sind, leben jetzt in diesen Dörfern. Und die wurden halt quasi von klein auf gesagt, das sind die Feinde. Ja, das andere Dorf ist der Feind. Das ist die halt aufgewachsen. Und dann hat irgendwer die Idee gehabt, mit diesem Rennen quasi diese 3 Dörfer wieder, die machen gemeinsam jetzt ein Projekt. Die organisieren was gemeinsam. Und deswegen ist die Anmeldung ist in einem Dorf. Das andere Dorf kümmert sich quasi um den Start. Und die Party ist in dem dritten Dorf. Und die organisieren dieses Rennen gemeinsam. Also das ist wirklich eine Verbindung von diesen lokalen Communities und schaffen quasi was, was man gemeinsam irgendwie erstellt, wenn man Leben hält. Und das Rennen ist alle 2 Jahre, ist ein Teamrennen und die tun sich da richtig an, richtig was an. Also richtig cool, geil. Ist eine coole Gegend und richtig am geil. Abend bei der Party tanzt du 4 Stunden Siataki. Unglaublich, unglaublich. Ja, das ist geil. Echt eine Empfehlung, das ist wirklich eine Empfehlung und auch, man kann natürlich auch Skitouren gehen abseits. Das sind 3 große Gebirge. Das ist östliche, das mittlere, das ist der Psilloritis, wo das Rennen ist. Und dann das östlich, mittlere, westliche, ja. Und wir waren, der Gröli und ich waren am westlichsten und dann im Psilloritis. Also das sind auch richtig, richtig coole Skitourenberge. Gibt es auch teilweise eine Hütte oder Hütten, wo man Winterräume hat. Oder ich glaube, wir hatten sogar eine bewirtschaftete. Also es ist wirklich exotisch und richtig, geil. Richtig stark.
Ja. Sehr cool. Mir fehlt da gerade ein bisschen die Größendimension. Wie groß ist denn das da ungefähr, da wo man Skitouren gehen kann? Kannst du das mit irgendwas vergleichen?
Es ist schon begrenzt, aber es ist schon auch so, dass du da kleinere Beschreitungen machen kannst.
Okay.
Also so 2-3 Tagestour bringt man schon zusammen.
Naja, geil.
Voll cool. Also das habe ich jetzt schon definitiv auch am Schirm.
Hast du wieder auf der Liste geschrieben?
Ja, eben. Morgen fliegen wir erstmal in Norwegen, aber... Norwegen
und dann Greta.
Dann Greta. Das
ist cool.
Ja. Und da wird eine andere Saison sein. Wie ist da die Saison?
Na, wir haben das schon im März, glaube ich. Ja, das war im Februar. Weil in der Woche ist der Ukraine-Krieg gestartet.
Ja.
Und ich weiß, dass ich war mit Krölli im Hotelzimmer und habe gesehen, wie die Panzer einrollen. Und dann hat es uns brutal geschreckt. Ja.
Krass, definitiv. Es ist gar nicht, das ist eigentlich 2 Jahre jetzt genau her.
2 Jahre ist her, ja.
Ja. Gut.
Nein, nicht gut.
Nicht gut.
Nicht gut.
Nein, das ist nicht gut.
Also, nein. Was haben wir da nur aufgeschrieben? Genau, was ich die unbedingt nur fragen muss. Weil so auf meiner persönlichen Liste ist ja auch noch, und auf deiniger glaube ich auch, die große Reim. Ja. Ich glaube, da kommen ja keine besseren Fragen als wir die. Was ist die wahre große Reim? Weil ich finde im Internet so viele verschiedene Varianten, dass man unbedingt vorgenommen hat, die halt zu fragen, wie muss man es wirklich gehen?
Also du startest am Königssee.
Am Königssee.
Am großen unten. Parkplatz Königssee. Und dann gehst du die ersten paar Meter auf die Piste hoch, gehst zur Königsbachalm auf diesen Hohlweg, gehst auf den Schneidstein und fährst dann hinter den Nationalpark. Richtung Wasseralm. Das ist eigentlich da, also du fährst über den Eisgraben runter bis zur Wasseralm und dann steigst auf zum Funtenseetauern, zum Kerlinger Haus und dann ist der Übergang quasi Richtung Hundstod und dann kommst du auf die Strecke von der Hundstod Reiben. Lässt das Seehorn links liegen, fährst das Hochschier runter, nicht Hochschier, Hochwies runter, steigst wieder 400 Höhenmeter auf und dann geht es an Lovra Seilergraben runter ins Wimbach-Fries. Und wenn die Schneelage gut ist, fährst bis ganz raus und sonst zu lang, bis der Schnee reicht und musst raustragen.
Okay. Wimbach-Kies kenne ich nur für die
Watzmann-Überschreitung.
Ja, genau. Das gleiche Ende. Und wenn der Schnee gut ist, fährst bis raus und sonst musst du, wie gesagt, tragen. Und da gibt es eine wichtige Regel. Nach 3 wird nicht mehr in Loferer Seilergraben eingefahren. Kann man zwar pauschal auch nicht sagen, das ist der letzte Abstieg, letzte Abfahrt, okay. Weil der ist oben relativ steil und das ist quasi, das ist eine Felsplatte, das sieht man im Sommer und da gab es schon echt einige Lawinenunfälle.
Okay.
Nach 3 nicht mehr in Seilergraben, ist die Regel unter Anführungszeichen, ja.
Das heißt, die Reiben kann man nicht einmal in 20 Stunden gehen.
Ja, oder du musst halt dementsprechend so timen, dass du halt dann in der Nacht wieder runterfährst.
Genau, um 7 Uhr fangen.
Ja, und da habe ich auch eine lustige Geschichte dazu. Also wir versuchen das eigentlich immer einmal im Jahr, die große Reihen zu gehen. Und irgendwann war halt mal so, dazu mal, wo wir noch fitter waren mit Toni und Co. Ja, wer ist jetzt eigentlich der Schnellste über diese große Reihen, gell? Und dann war das der Krassel Franz mit, glaube ich, 7 Stunden 20. Und dann haben wir gesagt, wir probieren das jetzt mal, da schneller zu gehen. Und dann irgendwie haben wir es immer mal gemeinsam gestartet, der Versuch ist aber dann gescheitert. Und dann haben wir gedacht, das probiere ich dann irgendwann mal alleine. Bin dann nachts zum Königssee-Parkplatz hin, mache das Auto, den Kofferraumdeckel auf und denke mir so, scheiße, ich habe die Innenschuhe vergessen. Und dann war ich so zwider, bin ich heimgefahren, beziehungsweise die Mama ist mir am Ende entgegengefahren. Und dann habe ich die Innenschuhe stinksauer, weil ich bin wieder zurückbrennt zum Königssee-Parkplatz. Bin los und habe mir gedacht, okay, jetzt bin ich schon so spät dran. Jetzt habe ich mir ein Zeitlimit für den ersten Gipfel gesetzt. Wenn ich es unter dem schaffe, dann gehe ich weiter und sonst muss ich zurückgehen. Und dann war ich einfach so über mich selber geärgert, dass ich ja so eine Kraft gehabt habe und habe einfach diese ganze Runde niedergeknüppelt. Und habe dann quasi eine schnellere Zeit gemacht, das ist der Krassel Franz. Das ist diese sagenumwobene Zeit. Und es war irgendwie auch lustig, weil das halt so entstanden ist. Ja, aus einem Fehler und dann meinem eigenen Ärger, ja.
Und was war die Zeit?
Unter 7 Stunden. Genau, weiß ich es nicht mehr. Müsst ihr nachschauen. Ja.
Was? Im Blutrausch untergegangen, die genaue
Zeit. Ja, brutal. Ja, voll. Und dann habe ich quasi als Traustiger, bei Reichenhall sind schon die Traustigen, habe ich am Trinigen einen Rekord geklaut. Das ist brutal. Das kratzt natürlich richtig, richtig an der Ehre, ja.
Ist das richtig schier.
Das ist richtig. Und dann habe ich gedacht, yes!
Ja, das kann er sich auf die Biografie schreiben.
Also, was sind deine größte Erfolge? Der Traustiger hat mit Training den Rekord geklaut.
Ich hab den geschnappt.
Klaut. Ich glaube, wir haben dir jetzt auch schon ganz schön viel Zeit geklaut, Philipp. Aber es war jedenfalls super nett und kurzweilig,
voll.
Zu lauschen. Oder, René, hast du noch?
Na, also, Philipps Projektgeschichten sind, glaube ich, Bibeln.
Ja, Inspiration und
endlos.
Quelle für zukünftige Winter.
Total. Ja, genau.
Ja. Ja, voll cool, dass du für uns Zeit genommen hast, Philipp.
Ja, voll
Tag. Und gut, dass wir da ein paar Sachen klarstellen können.
Hoffentlich mal in live, Philipp, wenn du im Eck bist.
Ja, dann müssen wir auch mal zusammen Ski da gehen.
Ja. Hey, kannst mitkommen? Jetzt am Wochenende.
Ja. Aber wir sind in Norwegen.
Ah, stimmt, scheiße. Ja, blöd, ist auch nicht so schlecht.
Richtig scheiße war nicht scheiße zugleich.
Nein, scheiße, nicht so scheiße.
Wo genau in Norwegen? Tromsø.
Cool, richtig cool.
Mhm. Was geht im Buch? Ja, genau.
Ja, nee, ich will gerne von Innsbruck oder halt in der Nähe Richtung, nicht nach Meran, das muss der Martin führen. Aber wir wollen da so eine längere Runde machen. Bis, ja, wahrscheinlich ins Ötztal oder noch ein bisschen weiter. Genau, sehr cool. 4 Tage.
Okay, an verkehrten Orient.
Ja, noch ein bisschen weiter südlicher.
Ah, okay. Ja, voll cool.
Schade.
Cool, schon. An René Kiesel schon.
Das mir geht's jetzt über die Finger.
Ja. Ich glaube, das bringen wir mal hin.
Das bringen wir
hin. Muss ich wieder ein bisschen trainieren, dass ich dann, was ist, hui. Jetzt frisst es mich.
Geht's dir mit dem Bergführer?
Ja, genau.
Ja, ja.
Cool. Gut. Cool. In diesem Sinne.
Danke, Philipp.
Danke Philipp. Euch.
Schönen Abend.
Danke.
Und schönes Wochenende. Bis dann.
Ja, viel Spaß in Norwegen.
Danke dir.
Ciao, ciao.